Schönen guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen zum Stahlwerk Doppelpass. So, letztes Wochenende Nations League, jetzt ist schon wieder Bundesliga. Und die hat den Schwung mitgenommen von der Nationalmannschaft. Dritter Spieltag. Vor allem unsere Champions League-Teilnehmer. Nächste Woche geht es nämlich wieder los. Sind in guter Form. Zum Beispiel der VfB Stuttgart mit dem ersten Sieg gestern bei Borussia Mönchengladbach. Das alles vor der großen Reise ins Bernabeu zu Real Madrid. Leverkusen lässt die Hosen runter nach der Niederlage letzte Woche in Form von Boniface 4:1 bei Hoffenheim. Sie bleiben nach 19 Auswärtsspielen immer noch ungeschlagen. Und am Freitag schon Borussia Dortmund 4:2 gegen Hoffenheim. Auch da ein Doppelpacker mit Adeyemi. Der hat sich bei der U21 schon genug Selbstvertrauen angeschossen. So, und damit kommen wir dann auch zum Topspiel gestern Abend. Die Bayern, ja, ganz souverän. Das war eher so ein kleines Warmmachen im hohen Norden. Und vor allem einer hat aufgetrumpft nach der Kritik von Didi Hamann. Jamal Musiala, das drittschnellste Tor. 15 Sekunden waren es genau. Für die Bayern hat er dort erzielt am Ende 1:6. Und der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass es momentan oder am Anfang der Saison so gut läuft, das ist natürlich nur einer. Und wir wollen Bilanz ziehen nach 6 Monaten. Hier ist der Sportvorstand vom FC Bayern München. Begrüßen Sie ganz herzlich Max Eberl. Frei nach Markus Lanz, ich freue mich sehr.
Ich mich auch.
Ja, da kommt man mit guter Laune rein nach so einem Spiel gestern Abend, Max, oder? Gibt's ja nichts zu meckern?
Ja, ich habe gestern noch mit dem Christoph Freund vorher gesprochen, der war letztes Jahr da nach dem 1:5 in Frankfurt. Deswegen ist der Besuch heute deutlich angenehmer.
Okay.
Hoffe ich zumindest.
Mir ist zugetragen worden, trotzdem war der nicht ganz zufrieden. Harry Kane hat zu wenig Tore geschossen, stimmt das?
Der Harry Kane kommt mittlerweile nach jedem Spiel mit irgendwelchen Trophäen raus, goldener Schuh, was er alles gewonnen hat. Gestern den Ball für 3 Tore. Also Harry braucht einen neuen Schrank zu Hause, er kann so weitermachen.
Wie würdest du dein Verhältnis zur Mannschaft charakterisieren?
Professionell, angenehm, trotzdem zielorientiert. Also auch ich muss ankommen bei Bayern München, ich bin jetzt ein halbes Jahr da, habe großen Respekt gehabt vor den Leistungen der Jungs natürlich, aber ich empfinde es als sehr angenehm. Ich hoffe, es ist auch so.
Weißt du, warum ich die frage?
Warum?
Wir haben Manuel Neuer gestern gefragt. Ah. Ich bin mir nicht sicher, ob der weiß, was du eigentlich so richtig machst.
Nein, auf jeden Fall ist er ein guter Chef. Ich glaube, er ist jetzt auch froh, dass das Transferfenster zu ist. Jetzt kann er sich entspannt zurücklehnen und hat ja jetzt die ersten 4 Siege auch von uns gesehen. Und das ist ja schon mal gut, glaube ich, für einen Kaderplaner auch, wenn es funktioniert, wenn wir die ersten 4 Spiele gewinnen und wenn jetzt vielleicht auch mal ein bisschen Ruhe ist und dann kann er die nächste Länderspielpause besser genießen.
Ja. Bisschen überspitzt formuliert, bei mir bleibt jetzt hängen, ja, guter Kaderplaner und du machst bald Urlaub, richtig?
Sehr gut. Hat der Manuel genau richtig erkannt.
Max, schön, dass du da bist.
Wir begrüßen dich erstmal. Danke.
Unsere weiteren Gäste heute Morgen, meine übrigen Gäste. Von Prime, Alex Schlüter. Herzlich willkommen, Alex.
Morgen.
Unser Chefreporter ist da von Sport1, Stefan Kumberger. Morgen. Der Chefredakteur vom Kicker, Jörg Jakob. Hallo. Und natürlich, wie so oft an meiner Seite, unser Sport1-Experte Stefan Effenberg. Morgen. So, Stefan, tut mir leid, aber das Beste kommt natürlich wie immer zum Schluss, ne? Nämlich Katharina Kleinfeld. Katha, schönen guten Morgen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch von mir. Wir gucken heute natürlich zusammen auf die Bilanz von Max Eberl, was wir gerade auch schon mal angedeutet haben. 198 Tage im Amt, mit anderen Worten, seit dem 1. März ganz offiziell als Sportvorstand des Rekordmeisters des FC Bayern München. Und das war, auch wenn es bislang noch nicht sehr lange war, eine sehr turbulente Zeit. Wir alle können uns an eine wilde Fahrt, was die Nachfolgersuche von Thomas Tuchel angeht, erinnern. Und dann stand die erste Transferperiode zusammen mit Christoph Freund an. Es wurde viel Geld ausgegeben, ca. 140 Millionen, um einiges weniger eingenommen. Es soll ein Transfer Minus von circa von knapp 70 Millionen sein, das größte in der Bundesliga. Es kamen also am Ende dann Leute wie Olise, wie Palinha, der gestern sein Startelf-Debüt gefeiert hat. Und es gingen Spieler, Leistungsträger wie Matthijs de Ligt, Jonathan Tah. Ja, da war lange die Frage, kommt er denn jetzt noch? Das alles wird gleich hier besprochen werden, zusammen mit Max Eberl. Aber wir haben, auch wenn die Saison noch relativ jung ist, einen kleinen Einblick bekommen, wie die Bayern denn jetzt aufgestellt sind für diese Saison 24-25. Und da wollen wir mit Ihnen zusammen diskutieren, wie sehen Sie das denn jetzt eigentlich? Neuer Trainer, veränderter Kader, macht Max Eberl die Bayern besser? Die Antwortmöglichkeiten sind ja, Kader wurde verbessert und der Trainer passt zum FC Bayern München. Oder nein, weder der Kader noch der Trainer genügen höchsten Ansprüchen. Rufen Sie gerne durch unter der 01379 011 011 oder klicken Sie sich rein auf sport1.de.
Dankeschön, Katar. Ja, und das Topspiel gestern Abend war ganz easy für die Bayern. Das erste Mal übrigens seit einem Jahr sind sie wieder Tabellenführer. Und gestern wurden die banalsten Fußballweisheiten auf den Kopf gestellt.
Ein Fußballspiel dauert bekanntlich 13 Minuten. Zumindest diese sogenannte Top-Begegnung am Samstagabend. Denn nach 13 Minuten war das Ding schon durch. Und allen drei Bayern-Treffern gingen krasse Abwehrfehler voraus. Die Kieler Störche staxten unbeholfen vor ihrem Tor herum, wirkten hilflos und total überfordert. Schwach wie eine Flasche leer. Waren mit dem 0:4 zur Pause sogar noch gut bedient. Und allen Tüfteleien zum Trotz spulten die Bayern weiterhin ihr überlegenes Programm ab, bis sie irgendwann, vielleicht gelangweilt, einzuschlafen drohten. Und die Kieler eine Lücke in der Innenverteidigung nutzen konnten. Und weil es weder Tormann Neuer noch Trainer Kompanie gelang, die Mannschaft wieder aufzuwecken, hätte der Aufsteiger das Ergebnis fast noch weiter aufhübschen können. Bevor der dreimalige Torschütze Kane den 6:1 Schlusspunkt setzte. Soweit, so kinderleicht, diese vergnügliche Auswärtsfahrt in den Norden. Vierter Sieg im vierten Pflichtspiel, aber was ist der Wert? Die Bayern wissen, dass Holstein Kiel kein Maßstab ist. Und darum wissen sie nicht, wo sie wirklich stehen. Denn die wahren Gegner kommen erst noch.
Stefan, das sah nach einem einfachen Sieg gestern aus. Wie würdest du den Wert denn des Spiels beschreiben?
Erstmal muss er ja solche Spiele auch annehmen und auch erstmal gewinnen. Das haben sie beeindruckend gemacht, finde ich. Das Spiel war durch nach 13 oder 15 Minuten. Ich glaube, für Bayern München ist es wichtig. Vier Pflichtspiele haben sie gespielt, viermal gewonnen. Und das heißt immer, dass du Ruhe hast. Also auch wir in der Runde hier können ja eigentlich jetzt nicht viel über das Sportliche bei Bayern München sagen, weil sie haben viermal gewonnen. Wie gesagt, die guten Spiele, die wichtigen Spiele, die kommen jetzt noch mit Leverkusen Ende September. Es geht los mit der Champions League. Dann wird das natürlich interessant. Aber jetzt haben sie erstmal durch die vier Siege, wie gesagt, Ruhe. Und das ist ganz, ganz wichtig beim FC Bayern München.
Das ist ja im Fußball oft so, Max. Ne? Wer trifft als erstes? Musiala, ne? Nach der Kritik von Didi Hamann. Hast du eigentlich mit ihm gesprochen darüber?
Mit Jamal?
Ja. Ja, mit Didi nicht, das glaube ich. Oder vielleicht auch mit Didi, ja.
Normal müsste ich mit ihm sprechen. Wir haben zusammen gespielt die ganze Zeit. Wir kennen uns sehr, sehr gut. Aber ja, ich will das Thema jetzt mit der Kritik gar nicht mehr. Ich glaube, Jamal spricht für sich. Seine Qualität spricht für sich. Ich glaube, die Diskussion in Deutschland ist auch in die eindeutige Richtung gegangen. Und ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen.
Wir schauen noch mal auf das Zitat. Da haben wir es noch mal stehen. Alex, wie ist das bei dir angekommen?
Überraschend.
Das finde ich eine gute Aussage.
Ja,
ist Musiala nicht ein Spieler, den wir sehen wollen, der 1-gegen-1 spielen kann, richtig gut? Ist das nicht das, wonach wir alle so ein bisschen uns sehen? Nicht immer diese schablonenhafte
Fußball? Also ich glaube, allerspätestens der Sommer mit der Heim-Europameisterschaft hat das dann auch den Nicht-Bayern-Fans deutlich gemacht, dass es total toll ist, dass wir so jemanden haben, dass wir mit Florian Wirtz jetzt in der Nationalmannschaft wie in der Bundesliga noch einen zweiten Kandidaten haben und dass man sie in dem Alter auf höchstem Niveau miteinander vergleichen kann. Das ist vielleicht sogar auch eine Auszeichnung. Ob man dann jetzt sagen muss, dass der eine mehr tut für die Mannschaft und der andere vielleicht dann im Umkehrschluss ein bisschen weniger, das soll jetzt Didi sagen, wie er möchte. Ich glaube tatsächlich, ich bin sehr bei Max, die Antwort hätte viel deutlicher nicht ausfallen können auf dem Platz.
Ich glaube einfach, dass das, was Didi Hamann gesagt hat, so ein kleines Symptom dafür ist, dass wir in Deutschland nicht wirklich wissen, wie wir mit Top-Talenten oder mit angehenden Superstars umgehen sollen. Also wir haben immer, glaube ich, so in Deutschland den Anspruch, wir müssen die Leute bremsen. Uli Hoeneß hat das bei Toni Kroos gemacht oder hat mal gesagt, dass Bastian Schweinsteiger den Puderzucker aus dem Hintern klopfen müssen. Also ich habe immer so den Eindruck, wir müssen die Leute oder wir glauben, die Leute bremsen zu müssen, statt sie einfach so wie die Spanier mit Lamine Yamal einfach mal spielen zu lassen und machen zu lassen. Und wenn sie wirklich dann abheben, sie mal wieder zu bremsen. Aber so im Vorhinein...
Aber den Eindruck macht er ja nicht, oder? Dass er abhebt?
Überhaupt
oder
was, ne? Also, überhaupt
nicht. Ich meine, das wäre eine Unterstellung. Ne? Jörg, wir schauen mal auf das Tor. Das drittschnellste der Bayern haben wir eben schon mal erwähnt, nach 15 Sekunden. Wie siehst du die ganze Thematik?
Also zunächst mal würde ich auch sagen, willkommen in Deutschland. Jetzt haben wir mal zwei Spieler dieser großartigen Klasse und mit diesem Talent auch für die Zukunft und reden darüber, was vielleicht einer nicht so kann. Zum anderen muss ich sagen, es ist völlig legitim für einen Experten, auch mal Nuancen herauszuarbeiten. Hansi Müller hat das auch im Zusammenhang mit der Kicker-Rangliste im Sommer auch getan. Musiala ist eben mehr der Dribbler. Man hat mehr Einzelaktionen. Bei Wirtz kommt mehr so der Regisseur, der Gestalter raus, der direkter und schneller das Auge für den Mitspieler hat. Aber warum muss ich das gegeneinander abwägen mit irgendeinem negativen Zusammenhang? Mhm. Sondern sie sind beide großartige Spieler, die eine große Zukunft vor sich haben, und ich würde beide noch länger sie in der Bundesliga sehen wollen, aber das wird schwierig genug, sie in der Bundesliga zu halten.
Also du würdest ja auch nicht tauschen, ne?
Ich würde auf keinen Fall tauschen.
Jemand von euch tauschen? Nein.
Ich finde die Aussage... Darum geht es ja auch überhaupt nicht um Tausch.
Das ist ja totaler Quatsch. Er hat ja gesagt, ist ja nicht...
Ja, deswegen sage ich ja, dass das totaler Quatsch ist, weil es geht sich ja nicht um Tauschen. Ich glaube, dass der FC Bayern sehr froh ist, dass sie Musiala in ihren Reihen haben. Ist ein außergewöhnlicher Spieler, ein top-kreativer Spieler und natürlich ein Spieler, der immer dieses 1-1 sucht. Und du weißt es auch und Max weiß es auch. Früher haben wir gesagt, wenn wir solche Spieler haben und du bleibst mal hängen, dann geh das zweite Mal in das 1-1, geh das dritte Mal. Und wenn du noch mal hängen bleibst, na, du hast unser Vertrauen, um das Spiel zu verändern. Ab und zu in wenigen Spielsituationen mal den Kopf hochnehmen und einfach einen Ball spielen, richtig. Aber ich glaube, dass das, was Didi gesagt hat, ganz weit weg ist von der Realität und von der Wahrheit über Yamal Musiala.
Es ist doch noch gar nicht lange her, höchstens ein Jahr, wo wir darüber diskutiert haben, dass deutsche Fußballspieler zu schematisch ausgebildet werden, dass uns etwas mehr Individualisten noch gut zu Gesicht stehen würden, dass diese 1-zu-1-Situationen mehr gefördert werden, noch mehr geschult werden müssen. Jetzt macht Musiala das. Und dann reden wir drüber, ob er das möglicherweise zu häufig macht. Ich sage, es gibt Unterschiede bei diesen beiden Spielern, aber beide haben für mich einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Und deshalb darf man auch nicht drüber reden, will ich sie irgendwie eintauschen? Ja, am besten beide.
Ich sehe es als gutes Omen, weil Didi Hamann hat 2019 gesagt oder hat angekündigt, dass Bayern große Probleme mit Lewandowski bekommen wird. Und Lewandowski hat im Sommer 20 7 Tubel gewonnen und wurde noch Ballon d'Or Gewinner. Also ich nehme es als gutes Omen.
Okay, das heißt, was passiert? Ihr gewinnt jetzt alles mit Musiala und er verlängert.
Wenn Didi recht hat.
Wir schauen mal aufs 3-0. Alex, vielleicht nochmal, um seine Qualitäten da auch nochmal deutlich zu unterstreichen. Ne?
Ja, das ist ja genau so ein Moment, das, was wir ja auch schon in jungen Jahren, also dieses Dribbling, das, was er jetzt macht auf engstem Raum mit diesen vor allen Dingen drei Kontakten, da wo wir vielleicht maximal einmal den Ball berühren würden, so wirklich in der Telefonzelle, das kann in der Bundesliga nur einer. Man kann es ja auch so rumsehen, da hält nicht mal ein Flo Wirtz mit, dass das ein Geschenk ist, ne? Brauchen wir nicht drüber reden.
Ob es außen gedrängt. Guck mal, und jetzt? Ich meine, gut, das Abwehrverhalten ist auch natürlich, aber es ist auch schwierig, ne? Einfach, ne?
Aber da, also da mit gefühlt jedem Schritt wieder die Richtung zu wechseln, das ist wahnsinnig. Vielleicht gibt es bei Real Madrid 1 bis 2 Leute, die vom Dribbling her da mithalten, aber ansonsten weiß ich nicht, wer weltweit auf dem Niveau ist. Und das, glaube ich, dürfen wir mal genießen.
Mhm.
Er will den Ball ja auch reinbringen. Ich meine, andere Spieler, die kämpfen sich so weit vor, kriegen dann Angst und sagen, puh, jetzt hole ich mal die Ecke raus und spielen den Gegner an. Aber Jamal Musiala versucht, den Ball dann auch wirklich anzubringen und kriegt es ja dann auch hin. Ich glaube, um nochmal auf die Kritik von Didi Hamann zu kommen, die kommt einfach 2 Jahre zu spät. Also klar hatte Musiala mal die Phase, wo er einmal zu oft den Kopf nach unten genommen hat, aber da war er auch 2 Jahre jünger.
Ja.
Und jetzt hat er wirklich den Überblick und ist bei Weitem nicht mehr so grün hinter den Ohren, wie es manche vielleicht darstellen wollen.
Ich finde, im Kern ist ja ein Ansatz völlig richtig zu sagen, er darf sich auch in dem Alter, weil er ja immer noch so verdammt jung ist, weiterentwickeln. Und sicherlich hat er auch noch Potenzial bei all der Qualität, die er jetzt schon hat, vielleicht noch ein bisschen mehr Spielgestalter im Sinne der klassischen Nummer 10 zu werden. Aber ganz wichtig ist natürlich, dass er sich genau sowas dann nicht nimmt, weil das ist ja dann im Fußball immer die Gefahr. Wenn er jetzt anfangen würde, nur aus dem Mittelkreis lange Bälle zu spielen, weil er sagt, ich muss so ein bisschen mehr versuchen, die Stürmer, die Spitzen zu schicken oder sowas, dann würde er ja genau diese größte Stärke, die er hat, verlieren. Also es ist völlig okay zu sagen, und ich glaube, das weiß er selber, und da wird dann Max auch drauf aufpassen, dass er sich weiterentwickeln muss und dass er an seinen, wenn man sie Schwächen nennen möchte, Schwächen arbeiten muss und dass er an den Dingen arbeiten muss, die noch besser werden kann.
Also vielleicht sollte man ihm sagen, so gegen Holland nicht im eigenen 16er einen Beinschuss versuchen.
Ja, schönes Beispiel.
Das wäre zum Beispiel eine Aktion, oder?
Ja, wir müssen einfach, allein, dass wir so lange über Jamal Musiala diskutieren. Also wir sollten dankbar sein, das, was gerade gesagt wird, dass wir solche Spiele in der Bundesliga haben, die für den DFB spielen dürfen, die nächsten hoffentlich 10, 12, 13, 14, 15 Jahre mit dem deutschen Fußball, hoffentlich beim FC Bayern München in der Zeit ganz große Erfolge feiern zu dürfen. Ich glaube, damit können wir das Thema auch abkürzen.
Ja, wir gehen mal weg.
Ja, okay, genau.
Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Wir gehen jetzt mal weg von Didi Hamann und gehen mal zu den wichtigen Themen, oder?
Wollen wir zum Trainer gehen vielleicht mal?
Ja.
Ja,
du bist Moderator, du musst
das machen. Ich brauche erstmal deine Zustimmung.
Ja, natürlich.
Sonst mache ich doch nicht weiter. Das war früher auf dem Feld.
Ja, mach mal, was ist mit
Kompanie? Früher auf dem Feld doch auch so, oder?
Ja.
Das weißt du doch, oder?
Ja,
gut, ich habe nicht immer auf dich gehört. Gut, das würde jetzt zu weit
gehen. Nein, da warst du ja Alleinunterhalter.
Ich war Alleinunterhalter?
Hat der getrippelt?
Hallo?
Getrippelt.
Weißt du, wer mir mal den Rücken freigehalten hat? Damit er so glänzen konnte. So.
Jörg, hättest du Thomas Helmer zu seiner größten Zeit für Stefan Effenberg getauscht? Das ist ja die Würz-Musiala-Frage.
Das ist die Frage. Das ist die Frage.
Ja, Moment.
Das Problem ist allerdings nur, dass das zwei komplette verschiedene Positionen sind.
Aber Jörg ist ja defensiv denken, deswegen ja.
Vielleicht hätte ich den Kaderplaner fragen müssen.
Dann fangen wir doch mal ganz anders an. Wir fangen mit einem O-Ton vom Trainer an und dann kümmern wir uns um ihn.
Ja, ich habe schon gesagt, also wir haben nur 3 Spiele gemacht. Ich weiß, für den FC Bayern ist es immer wichtig, aber wir haben 3 Spiele gemacht. Wir müssen einfach weitermachen. Heute war gut. Und Dienstag muss wieder gut sein und danach wieder. Und so geht's weiter. Und wenn wir weitermachen, wie wir es jetzt machen, können wir vielleicht am Ende der Saison, eigentlich will ich das gar nicht sagen, einfach weitermachen. Okay. Ich will es.
Das ist schön, dass er lacht selber über sich dann anschließend und so weiter. Erstmal gute Stimmung bei euch, das ist klar. Ist ja so wirklich so, wie er da immer auftritt, ist er so ein Typ, der, was vielleicht auch gefehlt hat, diese Empathie mitbringt?
Er ist ein unglaublicher Menschenfänger, ein unglaublicher Empath. Er weiß, er fühlt Fußball mit jeder Faser seines Körpers und hat aber eine klare Vision, wie er Fußball spielen möchte. Das ist halt genau diese Mischung, die man heutzutage braucht. Du musst mit Menschen umgehen. Du kannst natürlich von oben herab ihnen auf.
Wie ist diese Mischung, Max, die du meinst, Fußball spielen zu lassen?
Nee, wie er hat eine klare Idee, wie er Fußball spielen lassen möchte und kann das aber den Jungs auch vermitteln. Mit einer Klarheit, mit einer Konsequenz, trotzdem auch mit einem Einfühlungsvermögen, was du brauchst, um
aber
Menschen.
Aber wie will er Fußball spielen lassen? Immer noch die Frage. Wie?
Wir spielen aktiver. Wir spielen aktiver. Ein Beispiel.
Ja, das hilft mir, ja.
Thomas, Abwehrspieler grätscht rein. Nein, wir spielen aktiver Fußball.
Hast du nie gegrätscht?
Das war das Einzige, was ich konnte.
Ja, das ist so. Wir sind zu sehr in der Vergangenheit. Wir wollen, Entschuldigung. Ja. Also aktiver, hast du gesagt.
Wir spielen aktiver. Wir spielen ja hinten sehr häufig Mann gegen Mann. Das war ja auch die Frage, warum die Licht abgegeben. Also die Diskussionen verstehe ich und die werden um uns herum immer passieren. Wir, die dann quasi innen drin sind, müssen Entscheidungen fällen. Und so wie wir Fußball spielen wollen, mit dieser Aktivität,
nach vorne einen Gegner auch zu pressen. Deswegen fallen die Tore ja auch. Deswegen hat sich auch Winnie gestern so gefreut, weil ihm zwei Tore aus diesen Pressing-Situationen gefallen sind. Das, was Bayern vielleicht in der Vergangenheit nicht so aktiv hatte, man hat eher gewartet. Man musste gern ganz tief gegen den Block spielen die ganze Zeit. Das hat sich bei uns ein Stück weit verändert. Wir spielen natürlich auch mit Risiko, weil hinten spielst du auch Mann gegen Mann. Trotzdem halt mit einem klaren Ablauf, wie du dann verteidigen möchtest, wenn lange Bälle kommen. Und das ist eben, was Vincent in den letzten Wochen, Monaten in die Mannschaft reingetragen hat. Das ist neu. Aber die Jungs saugen das auf. Du merkst das. Es ist in jeder Besprechung, es sind intensive Besprechungen, lange Besprechungen. Aber die Jungs saugen das auf und er kann es ihm auch vermitteln. Also das eine ist eine Idee zu haben. Das andere ist aber dem Orchester auch zu sagen, wie sollen sie es denn machen? Und das ist die Qualität von Vincent Kompany.
Besprechung heutzutage Deutsch-Englisch, ne? Alles, oder?
Deutsch-Englisch, aber man sieht ja, er spricht ja bei den Pressekonferenzen schon Deutsch. Sein Deutsch wird immer besser. Er war 2 Jahre in Hamburg, Anfang der Mitte der 2000er, also 2010er, 0 bis 10. Und 2 Jahre da. Und, aber er ist halt Belgier. Und er sagt, in Belgien haben wir so viele Sprachen. Und das hilft uns natürlich. Das ist sowohl Englisch, Französisch, das Holländische lassen wir jetzt weg, das brauchen wir nicht so intensiv. Deutsch, dass er das so sprechen kann. Und dementsprechend sind eben auch die ganzen Besprechungen immer Deutsch, Englisch, aber hauptsächlich Englisch.
Wie viel neuer Fußball sollte denn eigentlich sein? Das war ja für euch wahrscheinlich die elementare Frage bei der Trainersuche. Wie viel neues Gesicht gibt es da in der kommenden Saison, in der jetzt laufenden Saison? Einhergehend natürlich auch mit der Problematik, vielleicht auch dem Risiko, dass man die große Stärke, die Qualitäten, die der FC Bayern ja nun über Jahre hatte, aufs Spiel setzt, wenn alles neu gemacht wird.
Aber es wird nicht alles neu gemacht. Es wird nicht alles neu gemacht und Fußball lässt sich auch nicht innerhalb von einer Transferperiode revolutionieren. Auf die Fragen werden wir nachher auch noch kommen. Guten Job, ja, nein. Das hat alles, bedarf alles ein bisschen Zeit. Und trotzdem muss man sein Spiel immer wieder anpassen. Denn der Fußball bleibt nicht stehen, der Gegner bleibt nicht stehen. Der Gegner, heutzutage können alle Mannschaften herausragend verteidigen. Verteidigen ist das Leichtere zu lernen, das Offensive, die Kreative schwieriger. Das Verteidigen können alle. Also musst du Lösungen finden, wie du einen Gegner eben auch beeindrucken kannst. Das kannst du eben damals in der Zeit Robben Ribéry über diese unfassbare Flügelzange, diese unfassbare Individualität. Individualisten suchen wir heutzutage, deswegen sind wir froh, wenn wir welche haben und diskutieren auch noch drüber. Absurd. Und dann musst du eben andere Elemente im Spiel finden. Aktivität, vorne zuzustellen, Gegner zum langen Schlag zwingen oder zu Fehlern zwingen, wo du eben ganz kurz einen Weg zum Tor hast. Und das ist eben auch eine Situation, die passt gut zum Kader. Thomas Müller profitiert momentan extrem davon. Schlauer Spieler, erkennt Laufwege, weiß, wo er pressen muss und ist dann relativ nah am Tor.
Okay, aber trotzdem nochmal. Ich will nochmal nachhaken. Jetzt ist ja trotzdem ein relativ unerfahrener Trainer. Wie groß ist das Risiko aus deiner Sicht für den FC Bayern?
Das Risiko ist natürlich da, wenn du als neuer Trainer zum FC Bayern München kommst. Der FC Bayern gehört zu den Top 3, Top 5 Clubs in ganz Europa. Und wenn du aus Burnley kommst, abgestiegen bist etc., dann ist es natürlich ein Risiko aus Sicht von Bayern München. Aber bisher klappt es ganz gut, nicht nur bei den Pflichtspielen, die Stefan angesprochen hat, sondern auch in der Vorbereitung. Also da gab es dieses seltsame Spiel gegen Düren. Das lief nicht so gut, aber ansonsten hat man ja alles gewonnen. Und das zeigt ja auch, wenn man mit den Spielern spricht, die sind alle überzeugt von Vincent Kompany, weil er, glaube ich, auch diese Aura aus seiner Spielerkarriere einfach mitbringt. Und darauf stehen Spieler, wenn sie wissen, der hat auch schon mal was erreicht, der redet
also nicht nur. Also ähnlich wie in Leverkusen, sagst du, Alonso?
Ja, ich glaube schon, dass das so ein gewisser Zauber auch ist, den solche Spieler, Leute ausstrahlen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch früher war, aber wenn der Trainer schon selbst ein bisschen was gewonnen hat, dann hatte man doch ein bisschen mehr Respekt.
Also ich weiß nicht, wie es bei Stefan
war. Aber nach einigen Wochen wusstest du das, dass wenn einer ein sehr guter Fußballer war, musstest du nach einigen Wochen auch mit Qualität überzeugen, dass du was kannst. Weil ganz schnell, fragt Stefan, fragt Thomas, wenn ein Trainer gemerkt hast, der Trainer hat zwar eine große Aura, aber nicht viel Ahnung von dem, was er da vermittelt, dann ist er ganz schnell auch unten durch. Also das ist die große Kunst und das schafft Vincent.
Das stimmt, ja. Kann ich nur bestätigen. Und zwar jeder Trainer gleich durch, ja.
Wenn ihr auf einem weißen Blatt Papier angefangen hättet und wärt mir die Idee Kompany gekommen, ganz klar hätte ich gesagt, cooler Move, tolle Idee, Mensch, da haben sie sich was ausgedacht, aber mit großem Risiko. Aber er war natürlich nicht erste, zweite Wahl, sondern er war vielleicht vierte, fünfte, sechste Wahl beim FC Bayern.
Das ist schon mal Quatsch, aber gehe ich gleich drauf ein.
Okay, können wir ja drüber sprechen.
Sehr gut.
Ja, aber die Tatsache, die eben genannt worden ist, dass er natürlich von seiner spielerischen Karriere her schon genügend mitbringt, um auch Respektsperson zu sein, auch in diesem Kader, ist, glaube ich, unzweifelhaft. Genauso unzweifelhaft ist, dass er in Burnley einen tollen Job gemacht hat, dass er auch bei Guardiola viel gelernt hat Und was mir sehr gut gefällt, ist die Art und Weise, wie er gerade auftritt. Er scheint zu arbeiten. Die Mannschaft ist der erste Ansprechpartner. Er drängt sich nicht so wirklich in den Vordergrund, noch nicht. Und das passt im Moment zum Start beim FC Bayern sehr, sehr gut, finde ich.
Du darfst gleich antworten, ganz in Ruhe, ne? Dass er nicht fünfte, sechste Wahl war. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Wollen wir wissen, an welcher Stelle er war und warum das nicht so ist. Wir wollen natürlich auch noch gleich mal den Check machen vor der Champions League unserer Vereine, die dabei sind. Machen eine kurze Pause, sind gleich wieder hier im Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Bis gleich. So, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der Stahlberg. Doppelpass zurück mit Hajo von Hallen und Bent. Und der spannenden Frage. Jakob hat eben behauptet, so Vincent Kompany, nur fünfte, sechste Wahl beim FC Bayern. Du hast vehement protestiert. Das stimmt so gar nicht. Ja. Was stimmt denn?
Ja, was stimmt nicht? Es ist ja immer so eine Rangliste gemacht worden, also Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Am langen Ende fängst du als Sportdirektor an und das war ja, ich fange am 1. März an und das war meine erste Aufgabe, sofort klar für den Sommer einen Trainer zu finden. Und dann beginnst du einfach und schreibst einfach mal für dich Trainer auf, welche Trainer sind interessant, welche Trainer kennst du, welche Trainer hast du immer wieder gescoutet. Bei Bayern München Trainer scouten ist ein bisschen anderes Niveau, als dann eben in Gladbach zum Beispiel das war, weil du natürlich einen ganz anderen Anspruch hast. Du musst einen Trainer haben, der ein Stück weit der ganzen Sache sich auch stellen kann, dem medialen Druck, dem Erfolgsdruck, den man bei Bayern hat. Und so fängst du an, quasi eine Liste abzuarbeiten. Und es wurden dann ganz viele Namen. Es hat mir dann Emery abgesagt, es hat De Zerbi abgesagt. Den haben wir nie ein Angebot gemacht. Mit Emery habe ich nicht einmal gesprochen zum Beispiel. Jetzt kann man hoffentlich einer das nicht um Hals hängen und sagen, mein Gott, den hat er vergessen. Nein, aber es war für uns nicht der Trainer, den wir haben wollten. Wir haben Absagen bekommen, das ist ja auch hinreichend
von wem?
Bekannt. Ja, Julian Nagelsmann hat abgesagt und Ralf Rangnick hat abgesagt. Das ist das, was auch in der Öffentlichkeit kommuniziert wurde. Und das waren auch tatsächlich die beiden, denen wir ein Angebot gemacht haben. Warum der Trainer sich dann anders entschieden hat, muss jeder für sich selber
entscheiden. Hast du wirklich nur zwei in der engeren Auswahl gehabt dann?
In der engeren Auswahl waren mehrere, das habe ich ja gerade beschrieben.
Wie viele?
In der engeren Auswahl, wir hatten, glaube ich, 15, 16 Trainer.
Ah, doch, so lange?
Ja, okay. Logisch. Du schreibst natürlich schon jeden Namen drauf.
Okay, und Angebot machst du dann aber nur den beiden?
Wir sprechen dann mit Trainern, wir sprechen mit ihnen, sie müssen den Club, sie müssen den Kader, mit uns klarkommen, mit den ganzen Erwartungen. Ja. Möchte ein Trainer überhaupt das machen? Also das sind ja Fragen, die muss ich vorher klären.
Wie, wollte einer nicht?
Haben wir doch. Deswegen gab es auch Absagen.
Ralf Rangnick.
Genau, er wollte dann nicht.
Ja?
Er wollte dann nicht. Und das ist ja auch legitim. Also jeder Mensch hat eine freie Entscheidung. Mhm. Bei Bayern München ist es anders. Es wird natürlich viel mehr begleitet. Mhm. Viel mehr Menschen, die dann eben auch reden und sagen, ja, ich habe übrigens ein Angebot von Bayern München, weil jeder kokettiert natürlich auch ein bisschen damit. Das ist ja schön, mit einem der besten Clubs der Welt ein Angebot zu bekommen. Hat mich auch sehr geehrt, wenn ich so ein Angebot bekommen habe. Und dann triffst du quasi Entscheidungen. Und so waren die Gespräche. Und dann war tatsächlich Vincent Kompany irgendwann, nachdem Ralf Rangnick abgesagt hat, haben wir uns nochmal hingesetzt, sind nochmal Medias Res gegangen mit allen Beteiligten.
War er denn schon auf der 15er-Liste?
Der war von Anfang an drauf, weil Vincent Kompany für mich ein Riesentrainertalent war. Ich hab ihn gesehen in Anderlecht, hat erst Spielertrainer gemacht, nochmal 3 Monate. Okay. Das hat dann nicht ganz so funktioniert, hat auch gesagt, das hat nicht ganz geklappt auf dem Platz und Laptop und Taktik und alles. Und dann war er für mich immer im Kopf, weil ich habe Burnley gesehen. Auch wenn sie in Anführungsstrichen nur aus der Championship in die Premier League aufgestiegen sind, das aber mit 100 Punkten, also mit einer unfassbaren Bilanz. Hm. Und dann hat dann Burnley sein Spielstil in der Premier League, obwohl natürlich die Premier League ein anderes Niveau ist als Championship, weiter fortgesetzt. Und das hat mir immer imponiert. Hm. Sie sind zwar abgestiegen dann am langen Ende, so. Und das war dann die Frage, präsentiere ich einen Trainer, der gerade 3,5 Jahre Profitrainererfahrung hat, der abgestiegen ist aus der Premier League, das ist bei Bayern München erstmal vielleicht mit Fragezeichen zu versehen. Dem habe ich mich ein Stück weit am Anfang, da ärgere ich mich auch drüber, den Gedanken habe ich zu sehr Gewicht gegeben und am Ende dann habe ich gesagt, komm, das Schicksal zeigt dir das, der soll es sein und den bringen wir auch dahin, dass er Bayern München Trainer ist.
Und das heißt, du hast aber auch erst diese Denke gehabt, ne?
Habe ich auch gehabt. Ist ja auch legitim. Also ich muss ja für einen großen Verein eine große Entscheidung
treffen. Eine wichtige Entscheidung.
Der Trainer ist das wichtigste Rad. Das muss in den Club reinpassen. Aber die Entscheidung haben wir dann getroffen, auch mit allem Mut, was dazugehört. Und deswegen sind wir so glücklich, dass er jetzt auch da ist.
Muss er zahlen für das wichtigste Rad nehmen? Das war gut, ne? Das war gut, ja.
Ich habe doch noch eine Frage. Thema Nagelsmann wäre ja praktisch eine Rückholaktion gewesen. Der Name Flick wäre auch jemand gewesen, der zurückkommt. Wäre das weniger Risiko gewesen, weil ständig ja die Rede davon ist, der muss wissen, wie Bayern tickt, der muss sich das Mediengeschäft aushalten, der kennt diesen Erfolgsdruck und so weiter. Das sind ja alles Argumente, die eher dann wieder für solche Personen gesprochen hätten.
Du musst viele, viele Gedanken und viele Dinge berücksichtigen. Also ob ich jetzt bei Gladbach, bei Leipzig oder bei Bayern arbeite, wenn du einen Trainer suchst, sollte er zu dem Club passen. Er sollte das fühlen. Er muss gewisse Dinge schon erlebt haben.
Und das sind schon eine Gedanken, mit denen wir uns beschäftigen. Also wir gehen ja nicht einfach rein und sagen, wer hat die beste Vita, den holen wir, der passt. Nee, er muss schon passen. Deswegen habe ich ja ganz oft gesagt, meinen vorigen Vereinen und jetzt auch bei Bayern München, wir müssen die am besten passendsten Trainer für diesen Club finden. Und das haben wir aber auf unserer Liste, dachten wir, haben wir das gehabt. Wir haben mit Vincent jetzt einen Trainer gefunden, der, wie gesagt, jünger ist. Das ist eher ungewöhnlich. Julian war auch ein jüngerer Trainer, aber der Bundesliga schon Erfolge gefeiert hat. Vincent ist ja doch, eben, wie gesagt, erst 4 Jahre in dieser Trainertätigkeit. Aber uns hat am langen Ende diese Gespräche dann am Ende, das hat uns von Anfang an überzeugt, wie er agiert, wie er redet, wie er eben auch seine Qualitäten, eine so große Kabine kennend bei Manchester City, war jahrelang Kapitän. Du bist nicht Kapitän von Pep Guardiola, wenn du nicht ein bisschen strategisch denkst. Und das waren all die Argumente, die wir von Anfang an hatten. Hatten aber auch diese kleinen Fragezeichen, haben unsere Absagen eingesammelt. Das gehört im Fußball dazu. Mal gewinnst du, mal verlierst du. Am langen Ende.
Da musst
du.
Da.
Ja, ich zahle. Ja.
Aber jetzt habe ich ihn endlich. So, nein, aber. Nein.
Aber am langen Ende musst du hier erfolgreich sein. Das entscheidet dann eine gute Wahl. Und wir sind auf einem guten Weg. Wir wollen den Weg der kleinen Schritte gehen. Auch dazu bezahle ich gleich nochmal. Ich zahle übrigens gleich 9 Euro, ne, weil ich möchte was spenden heute, was Gutes tun. Warte.
Und deswegen, ich mach gar nichts.
Und deswegen,
du bist dran.
Eine Saison ist noch lang, aber wir sind auf einem guten Weg. Jetzt habe ich die 9 Euro verdient.
So, jetzt
habe ich 9 Euro verdient.
So, aber danke für deine Offenheit und für die Spende. Alex, du hast einen Einwand?
Ich habe fast gesagt, pass auf mit dem Geld, ihr habt auch noch so viel an Abfindungen zu zahlen für die ganzen anderen Trainer. Aber das habe ich mir verkniffen. Ist ja Privatgeld.
Aber du hast recht, der guckt mich an, der hat es gesagt.
Moment, ich habe eine Frage, wenn offensichtlich irgendwann die Idee entstanden ist, der Kompanie könnte es werden und wir wollen tatsächlich ein bisschen was verändern, wenn auch nicht alles.
Danke.
Wurden da eigentlich Spieler, vor allen Dingen so Führungsspieler wie Thomas Müller, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, involviert, bevor es dann zur Vertragsunterschrift gekommen ist?
Wir haben drüber gesprochen, aber wir haben jetzt nicht die Spieler mit involviert, weil am langen Ende müssen wir als Verein die Entscheidung treffen und wir glauben mit unserer Erfahrung, mit Expertise, dass wir auch den Trainer finden, der dann auch zu dieser Mannschaft passt. Weil wenn du Spieler fragst, möchtest du den, findest du den gut? Beim Kader von 25 wirst du wahrscheinlich 26 Meinungen bekommen. Und das hilft mir dann auch nicht weiter, weil dann treffe ich eine Entscheidung und dann sagen die anderen 24, ja, aber den wollte ich ja gar nicht. Ja. Die Spieler sollten dann am langen Ende sind Spieler auf dem Platz. Wir müssen den Trainer finden. Wir müssen die Mannschaft kennend, die Charaktere kennend, den passenden Trainer dazu finden, der mit diesen Charakteren, mit seiner Spielidee zu dem Verein, zu der Mannschaft passt, um erfolgreich zu sein.
Ich glaube, es ist auch schwierig, wenn du den Spieler entscheiden lässt. Also das ist auch für ihn dann schwierig auf Dauer, das muss ich sagen.
Total, nur ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel Thomas Müller und Manuel Neuer, auch Joshua Kimmich ist ja mittlerweile viele Jahre da, sagt, jetzt wird übrigens alles anders gemacht. Sie sagen aber, wir tragen das Bayern-Gen in uns, da muss auch was erhalten bleiben, dann wäre es schwierig. Jetzt haben wir ja schon erfahren, so viel soll sich gar nicht ändern. Man hat ja jetzt an den ersten 3 Spieltagen gesehen, es ist taktisch ein bisschen was anders, aber man sieht ja immer noch, dass da der FC Bayern auf dem Platz ist und nicht nur, weil sie immer noch die Trikots
haben. Nein, das stimmt, aber du musst den beiden auch irgendwann erklären, dass sie mal aufhören. Ne? Und dann kommst du ja in eine ganz andere Konstellation. Ne?
So. Meinst du, sie müssen überredet werden?
Kann er gleich mal beantworten. Deckt sich das mit deinen Informationen, die du hast? Die Trainersuche, die Trainerfindung?
Die Trainersuche sah natürlich von außen seltsam aus, weil früher hat man einen Trainer angerufen und der hat gesagt, wo ist das nächste Fahrrad oder ich setze mich in den Schubkarren, ich lasse mich nach München schieben, ich komme sofort. Und erstmals haben wir beim FC Bayern die Situation gehabt, wo Trainer, die zugegebenermaßen tolle Jobs haben, ich meine, Julian Nagelsmann ist glücklich als Bundestrainer, Ralf Rangnick ist Kaiser von Österreich, also da hätte man schon sehr viel Überzeugungskraft haben müssen, um die da loszueisen, aber von außen sah es natürlich schon so aus, aber was ist denn beim FC Bayern los, seit wann kommen da die Trainer nicht von selbst? Wobei ich sagen muss, Nagelsmann, glaube ich, hätte sportlich Sinn gemacht, aber das wäre eine Nummer gewesen, also den aus Leipzig für eine Rekordablöse zu holen, gut zu bezahlen, zu entlassen, weiterhin gut zu bezahlen, dem DFB zu schenken und dann wieder einzustellen, das wäre 360-Grad-Drehung und man steht wieder da, wo man vorher war und ist um einiges ärmer. Also von dem her, die Thematik Nagelsmann, die hätte...
Man wäre ja nicht ärmer gewesen, man hätte das weitermachen können und er war zu dem Zeitpunkt noch nicht beim DFB unter Vertrag, er war frei. Den Vertrag hat man danach beim DFB verlängert. Ja. Und Julian Nagelsmann bleibt für mich ein nochmal, der ist nicht umsonst deutscher Nationaltrainer. Also ist ein großartiger Trainer. Warum es bei Bayern am Ende vielleicht nicht so funktioniert hat.
Ja, warum
eigentlich? Deswegen, ja gut, ich bin neu. Also das, ich kann auch irgendwann, wenn du bedauernd sagst, nach 6 Monaten, okay, kann ich den Joker mal ziehen. Ne?
Mach mal einen Deal, nächstes Mal weißt du es.
Nächstes Mal.
Okay. Ja, okay, ja.
Und ich habe das Gefühl gehabt, wir haben das Gefühl gehabt, Julian Nagelsmann war noch nicht am Ende bei Bayern München. Das war einfach ein Gefühl, was wir hatten. Und das ist ja auch legitim. Und deswegen darf man sich darüber Gedanken machen. Dann hat er sich anders entschieden. Ich gebe dir recht. Früher war es eben so bei Bayern, wenn Bayern ruft, kommen alle. Das ist aber eben nicht mehr so. Der Markt hat sich einfach verändert. Auch Trainer schauen ganz genau, was passiert. Ich habe immer gesagt, wie du als Verein agierst, das ist eine Visitenkarte in den Markt hinein. Und wenn du natürlich als Verein wie Bayern in den letzten Jahren doch sehr viel Trainerwechsel hattest, das sehen Trainer auch. Und dann haben die auch Respekt davor. Ich habe einmal die Geschichte gehabt im Lucien Favre. Ist ein großartiger Trainer. Der ist damals nach Gladbach gekommen, weil ich ganz lange Michael Fronzig festgehalten habe, weil er gesagt hat, okay, da ist einer, wenn ich einen guten Job mache, dann vertraut er mir, auch wenn ich vielleicht nicht so erfolgreich sein sollte. Diese Business Card, die müssen wir uns bei Bayern ein Stück weit auf der Trainerstelle wieder erarbeiten. Aber jetzt haben wir mit Vincent den Trainer und der wird die Zeit bekommen, die er braucht. Und wir werden mit ihm erfolgreich sein. Da bin ich 100% überzeugt.
Aber wenn warte. Max, ich gebe dir jetzt mal Zeit. Geld zu holen. Nein. Ich gebe mir mal zu Katar. Die steht sich da schon, ne? Die Füße wohnt, hätte ich beinahe gesagt. Nein, die steht schon die ganze Zeit und wartet. Du hast was zum Trophäensammler, ne?
Absolut.
Die Max ihn bezeichnet hat.
Ja, der sicherlich auch Anteil daran haben möchte, dass ein Trainer lange bleiben kann. Harry Kane. Wir haben jetzt wieder gestern Abend gesehen, wie toll und wie viel er treffen kann. Ein Dreierpack geschnürt. Und eins dieser Tore, das wollen wir uns nochmal zusammen anschauen. Das 4:0. Nämlich, hier laufen die Bilder dazu. Insgesamt. So, da ist er bald drin. Also wie gesagt, 1 von 3 Toren am gestrigen Abend von ihm. Und insgesamt muss man sagen, man kann das bezeichnen als Machtdemonstration. Möglicherweise gibt es auch den einen oder anderen, der sagt, boah, das war eine ganz schöne Klatsche. So oder so, er konnte aber auch nach diesem Spiel noch ganz gemütlich zusammenstehen mit einem seiner Gegner. Da haben wir nämlich nochmal ein Foto jetzt zusammen mit Lewis Holtby. Schauen wir mal, wo das Foto ist. Also, die beiden wurden zusammen nochmal abgelichtet, da wurde das Trikot getauscht und da gebe ich die Frage einmal kurz zu uns in die Runde an unsere Experten, beziehungsweise auch den Moderator Thomas, wobei du hast wahrscheinlich vorhin mitbekommen, Stefan, wo kommt die Verbindung zwischen den beiden her? Thomas weiß es von vorhin, ne?
Tottenham gespielt, ne?
So, na also, deswegen haben wir Stefan hier.
Ja,
zwischen 13 und 15, 7-mal zusammen
auf dem Platz gestanden. Die einfachste Frage.
Von wann bis wann, wie viele Spiele?
Ja, gar nicht so lange her.
Ja.
Nein, das weiß ich nicht.
Nein, weiß ich auch nicht.
Also zwischen 2013 und 2015 war das damals. 7-mal zusammen auf dem Platz gestanden. Und möglicherweise möchte hier nicht nur einer in der Runde, dass Harry Kane auch in der kommenden Woche, unter der Woche dann wieder, so schön trifft. Ich glaube nämlich, hier sind einige andere auch im Saal, die das befürworten würden. Wenn die Champions League jetzt losgeht, und da müssen wir nochmal zusammen drauf schauen, vielleicht wissen es auch viele von Ihnen mittlerweile, wie diese Reform aussieht. Das heißt, wieder neue Modus aussieht. Wir haben am Ende 4 Mannschaften mehr, die in der Champions League spielen werden, also jetzt 36 Mannschaften. Es gibt eine Ligaphase, keine Gruppenphase mehr und es wird 8 verschiedene Gegner in dieser Phase geben, auf die jeweils das Team dann trifft. Das soll, so die UEFA, mehr Spannung produzieren, ein bisschen vielfältiger sein und auch unberechenbarer. Und da sind dann Mannschaften mit dabei, da mussten wir vorhin alle auch nochmal gucken. Wahnsinn, ne? Wer da alles tatsächlich jetzt in der Königsklasse spielen darf. Um das Ganze nochmal schnell runterzubrechen, die 8 besten Teams, die gehen dann direkt ins Achtelfinale. Die Plätze 9 bis 24, die gehen dann nochmal in Playoffs mit Hin- und Rückspiel. Und die letzten 12, die scheiden aus. Und ab dann kennen wir es alle wieder, die ganz normale K.O.-Phase. Und für die Bayern geht es da jetzt in der Woche dann direkt gegen Zagreb. Ein Sieg, den man sich da verspricht. Natürlich ein Pflichtsieg, der da her muss.
Bist du Befürworter der neuen Reform oder bist du auch gespannt, wie wir alle erstmal wahrscheinlich? Aber
ich bin gespannt.
Kann man das schon einschätzen?
Ich bin gespannt. Ich war so auch so ein bisschen hin und her gerissen, aber ich muss sagen, seit der Auslosung, warum auch immer, ob das Prozedere so besonders war mit dem Buzzer, ich weiß es nicht,
ja.
Aber es kribbelt schon, weil natürlich es ist ein ganz anderes Gefühl. Du spielst gegen 8 Gegner, einmal 4-mal zu Hause, 4-mal auswärts. Andere spielen gegen ganz andere Gegner und es ist auf jeden Fall, was für mich klar sein wird, weil die Gegner haben es wirklich in sich,
auch
in allen Bereichen.
Euch.
Du wirst bis zum letzten Spieltag Spannung haben. Kommst du unter die ersten 8, bist du in den Playoffs. Für die kleineren Vereine geht es dann darum, schaffst du nochmal diese Playoff von unten.
Und es war doch ehrlicherweise so, in der Champions-League-Gruppenphase, nach dem vierten Spieltag waren die ersten beiden in der Regel klar. Es ging noch darum, wer ist in der Europa League noch dabei und wer ist vielleicht Erster und Zweiter noch. Aber eigentlich war die Spannung raus. Das ist mit diesem Modus natürlich weg. Weil du bis zum Ende musst du kämpfen, um eine Tabelle, deine Position zu erreichen, die du dir vorstellst.
Und Zagreb? Ja. Das ist der Hammergegner.
Ja, natürlich, wir wollen gewinnen, das ist doch klar. Also das ist bei Bayern München schon selbstverständlich, dass wir den Champions-League-Auftakt gegen Dynamo Zagreb gut gestalten wollen, um in der Tabelle uns direkt in gute Regionen bringen zu können. Mhm.
Gut, gleich geht's weiter mit dem Champions-League-Check bei uns. In 90 Sekunden sind wir wieder für Sie da. So, da sind wir wieder. Schauen Sie mal. Man hat gedacht, wenn ich das mal wieder machen darf, hier, Stefan, guck mal. Liest du das mal vor, bitte? Gib's das mal, Stefan. Weil du möchtest ja auch mal hier bald sitzen, wo ich sitze.
Warum soll ich das vorlesen?
Ja, bitte, mach mal bitte.
Vor einer Woche ist das Unfassbare passiert. Nach über einem Jahr hat Bayer Leverkusen gegen Leipzig mal wieder ein Spiel in der Bundesliga verloren. Da kam natürlich die Frage auf, war das ein einmaliger Ausrutscher oder ist das Leverkusener Fußballmärchen schon wieder vorbei? Die Antwort hat Bayer in Hoffenheim direkt gegeben.
Mats ab.
Der Meister lässt die Hosen runter und demonstriert spektakulär, dass die Niederlage letzte Woche gegen Leipzig jedenfalls keinen größeren Knacks verursacht hat. Offensiv spielt Leverkusen schon wieder meisterlich. Defensiv allerdings noch nicht. Schon 6 Gegentore in 3 Spielen. Und schon wieder war Bayer 04 drauf und dran, eine 2:0-Führung zu verspielen. Der Assistent und eine knappe Abseitsstellung retten den Leverkusener Vorsprung. Aber irgendwo hat Bayer seine Stabilität in der Abwehr verloren.
Ich weiß, dass wenn wir entspannen, relax ein bisschen, unser Niveau ist fast, es ist nicht so gut.
Dafür brennt, wie gesagt, offensiv immer noch das Feuer der letzten Saison. Und eine Serie hält weiter an. Bayer ist seit 16 Monaten auswärts ungeschlagen. Wir stellen also fest, der Meister meldet sich im Meisterrennen zurück.
War nämlich wirklich draußen aus dem Meisterrennen, würde ich mal sagen. Ne? Haben zwar die Niederlage eingefangen gegen Leipzig, aber Leverkusen musst du natürlich auf dem Schirm haben. Was wichtig ist, war ja in dem Bericht auch zu hören, mit der Stabilität der Abwehr. Letztes Jahr 24 Gegentore nur gesamt in der Bundesliga. Das war der Hauptgrund dafür, dass sie auch Meister wurden. Da müssen sie natürlich weiterhin dran arbeiten, hat Xabi Alonso ja auch gesagt. Aber ich würde sagen, Leverkusen war nie aus dem Meisterschaftsrennen draußen, schon gleich nach dem dritten Spieltag.
Glauben Sie vielleicht, dass Sie die immer vorne genug Tore schießen? Da können Sie hinten noch ein paar bekommen.
Naja, also zu diesen 24 Gegentoren gehört ja auch ganz viel Spielkontrolle. Das ist, glaube ich, das Lieblingswort von Xabi Alonso. Und dann reden wir ja nicht über die Verteidiger, über die Innenverteidiger, die ja Qualität haben, das ist ja sowieso keine Frage, sondern eben darüber, dass man das Spiel kontrolliert, dass man dem Gegner ganz wenig Ball gibt, dass man dem Gegner ganz wenig Möglichkeit gibt, überhaupt aufs eigene Tor zu kommen. Das heißt also, wenn man jetzt kritisiert, dass es mehr Gegentore sind, dann kann man individuell hinschauen, aber vor allen Dingen muss man natürlich schauen, dass mit der Intensität gespielt wird, die sie haben. Also ich glaube, es gehört schon, gerade bei Leverkusen, ist immer so, ich versuche jetzt das Schwein zu vermeiden, aber es ist im Fußball ja immer so,
dass du
es
nicht...
Unser Schwein, ach so. Das mit Max Münzgeld. Ich glaube nicht, dass man jetzt sagt, wir machen das hinten locker und vorne wird schon was passieren. Ich finde, bin ich bei Stefan, man muss total vorsichtig sein, wenn es jetzt um Kritik geht, nur weil sie mal ein Fußballspiel verloren haben. Sie spielen wieder fantastischen Fußball. Ich finde, bei Leverkusen sind 2 fantastische Dinge passiert. Das wird wahrscheinlich auch Max so abnicken. Dass sie so eine Saison spielen, ist schon unglaublich. Und dass sie dann aber die Mannschaft und Trainer so zusammenhalten, wie das jetzt passiert ist, ist, finde ich, auch total außergewöhnlich. Bei Stuttgart zum Beispiel ist es so nicht passiert. Absolut. Und ich glaube, das ist sogar eher der Normalfall. Aber dass Leverkusen es hinbekommt, so eine Mannschaft weiterhin auf den Platz zu bringen, mit natürlich ein bisschen Veränderung, aber gar nicht viel, das ist fast eine zweite Sensation. Und dass wir dann auch über einen absoluten Titelaspiranten reden, das geht damit einher.
Aber die Stabilität in der Abwehr,
ist absolut bedeutend. Und so wirst du auch deutscher Meister, das ist Fakt. Bayern München hat letztes Jahr, glaube ich, knapp 100 geschossen, aber 45 gekriegt. Und das ist die Zahl, die dich eben nicht auf Platz 1 schiebt, sondern Leverkusen nur mit seinen 24. Und die Stabilität bei Leverkusen, finde ich auch, ist ein bisschen verloren gegangen. Gegen Gladbach im ersten Spiel ein bisschen am Schwimmen. Gestern gegen Hoffenheim auch so ein bisschen. Genau, im Supercup können wir uns auch noch mal dran erinnern. Also das sollten sie schon hier hinkriegen, weil die Stabilität der Abwehr wird dir immer die großen Erfolge am Ende einer Saison geben.
Da gebe ich dir absolut
recht. Egal, wie viele Tore du vorne schießt. Also das, du kannst nicht sagen, ja, solange wir immer 4 im Schnitt vorne machen,
dann können wir auch 2, 3 kriegen,
kannst du dich drauf verlassen. Nee, nee, das ist eben nicht so, weil 45 Bayern München letztes Jahr war eine zu extreme Zahl.
Das heißt, fangen die in 2 Jahren.
Die Abwehr gewinnt Meisterschaften. Ich wollte es nicht sagen, danke.
Hast du so ein bisschen Angst vor Leverkusen?
Respekt. Aber Respekt sollte man immer haben als Sportler. Also das ist ja nichts.
Moment, jetzt komm nicht mit solchen Floskeln. Warte.
Ja, aber das ist ja
Angst. Ja, Respekt ist ein wichtiges Wort. Angst, da bin ich bei dir.
Angst haben wir keine, aber großen Respekt.
Nein, siehst du sie als härtesten Konkurrenten an, was die Meisterschaft angeht?
Ich empfinde, du hast mit Leverkusen, mit Dortmund, mit Leipzig hast du 3 Mannschaften, die in den letzten Jahren immer in die Champions League erreicht haben.
Also gibt es noch mehr?
Es gibt Konkurrenten. Ich finde, die Bundesliga ist eine unglaublich spannende Liga geworden, auch in den letzten 2, 3 Jahren. Genau mit diesen 3 Konkurrenten, die Bayern München versucht haben, immer zu jagen. Letztes Jahr ist es Leverkusen geglückt. Ja, und jetzt sind wir angestachelt und wollen natürlich die Schale zurück nach München holen. Das ist, deswegen treten wir an.
Aber geglückt nicht, das war schon verdient letztes Jahr.
Habe ich gesagt.
Aber ich weiß, was du... Nee, du hast gesagt, geglückt. Also, okay, aber es war ja mehr als verdient.
Aber das haben wir immer anerkannt. Das
Leverkusen. Ja, und ich bin auch bei dir. Du hast 3 Konkurrenten. Also wir reden jetzt nicht nur über Leverkusen, sondern wirklich Leipzig. Habe ich auch auf dem Zettel in diesem Jahr. Dortmund, glaube ich, auch. Aber es geht nur über den FC Bayern.
Stefan, lass uns noch mal auf Leverkusen auch mal schauen. Die Wucht nach vorne gerade, Boniface. Ja. Die beiden Tore haben wir mal rausgesucht.
Genau.
Deine Analyse bitte dazu.
Wir haben perfekt gespielt. Der Ball natürlich extrem hoch aufgerückt. Die Hoffenheimer jetzt... Ja, seine Physis ist da natürlich auch entscheidend in diesem Zweikampf.
Total.
Und dadurch verschafft er sich den Vorteil. Mega Abschluss mit dem rechten Fuß. Gleich sehen wir das andere Tor mit dem linken. Also du weißt nie, zieht er nach rechts raus oder nach links. Er ist beidfüßig extrem stark. Aber dieser Pass ist natürlich entscheidend. Dann das Tempo. Jetzt die Physis in dem Zweikampf.
Da, ne?
Ja, dann das Aufdrehen und dann eben diese Schusskraft auch. Schon außergewöhnlicher Stürmer.
So, da kommt das zweite, sein zweites Tor.
Ja, genau.
Und zum jetzt, Endstand von 4-1, ja.
Genau. So, wieder dieser Aufbau über Xhaka, der ja das Spiel dann vorgibt. So, und jetzt hast du ihn auf der anderen Seite, auf der linken Seite, wo er jetzt diesen Zweikampf nach außen aber geht und mit dem linken abschließt. Also du weißt nie bei Boniface, egal, bei den Stürmern sagst du eigentlich, ich mach die Seite auf, wo er eben den schwächeren Fuß hat. Das hat er aber nicht. Und das hat er hier in diesen 2 Szenen extrem gut bewiesen. Ja, super Abschluss. Hochverdienter Sieg. Ein Stürmer. Ich glaube, auch wenn er in Leverkusen spielt, können wir uns freuen, dass er in der Bundesliga ist.
So, auch Leverkusen. Kommende Woche in der Champions League unterwegs. Bei Feyenoord Rotterdam.
Ja.
Spielt ja auch gegen, ne?
Und jetzt irgendwann, Spieltag, ne?
Siebter Spieltag. Da muss man sich erst dran gewöhnen, jetzt wirklich.
Grundsätzlich glaube ich,
was glaubst du?
Dass diesen Leverkusen mit Sicherheit sich ein bisschen umstellen muss. In der Champions League jetzt auch. Sie werden anders wahrgenommen, mit Sicherheit, als der deutsche Meister eben wahrgenommen. Und wir haben ja im Europa-League-Finale gesehen, dass sie da keine Chance hatten gegen Bergamo, weil Bergamo taktisch deutlich besser eingestellt war und genau wusste, was sie zu tun haben, in der Manndeckung zum Teil. Und da hat Leverkusen keine Schnitte bekommen. Trotzdem sage ich, wenn ich jetzt auf das Teilnehmerfeld schaue, die größte Herausforderung steht dem VfB Stuttgart bevor. Glaube aber auch, am Ende des Tages sind wir in vier deutsche Mannschaften da weiterkommen, obwohl es ein total spannender Wettbewerb wird.
4? Okay, ja. Gut. Bin bei dir, ne?
Ja.
Wäre doch schön, oder? Warum nicht 5?
Naja, weil ich halt eben glaube, dass VfB Stuttgart da am meisten Unterschiede wahrnehmen wird in der neuen Saison. Und weil ich denke, dass es genügend andere Mannschaften in Europa gibt, die üblichen Verdächtigen, die unter den ersten 8 landen werden. Da glaube ich, dass Leverkusen, Leipzig, Bayern richtig gute Chancen haben. Ja, und dann kommt es bei den Playoffs eben dann eben auch schon in die K.O.-Runde rein. Und dann wird es halt ein bisschen schwieriger. Deshalb denke ich halt im Voraus, vier Mannschaften können es durchaus schaffen, dass wir fünf haben, ist ohnehin auch mal zum Teil auch der Reform zu verdanken.
Ja, das stimmt. Also schauen wir gleich mal auf den VfB. Die hast du angesprochen, die haben gestern ihren ersten Sieg eingefahren. Und auch die Dortmunder und die Leipziger. Und dann, ja Max, dann fangen wir mal richtig an hier, ne? Ja?
Eingemachte.
Ja, deine Bilanz, ne? Was läuft gut, was läuft vielleicht nicht so gut, was würdest du gerne noch besser machen? Vorher haben Sie aber die Chance auf 1.000 Euro und ein Multimedia-Paket im Wert von 3.000 Euro. Also machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel. Viel Glück und bis gleich. So, wunderbare Stimmung hier im Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Stahlwerk. Doppelpass, der Sportvorstand von FC Bayern München, Max Weberl, ist bei uns zu Gast. Wir schauen aber immer noch auf die Champions League-Teilnehmer. Nächste Woche der Formcheck. Und da sind wir, Katar, jetzt bei Borussia Dortmund angekommen. Katar kommt, ja.
So. Ich bin auch fast angekommen.
Ja, du.
Ach, klar. So, jetzt.
Der Formcheck der Champions wird präsentiert von unserem Partner HappyBet.
Und da geht es, er hat es eben gerade schon angekündigt, um den BVB. Wir schauen nochmal auf das Freitagabendspiel gegen Heidenheim. Schwarz-Gelb hat es endlich geschafft, gegen Heidenheim auch zu gewinnen mit 4:2. Der erste Sieg gegen den FCH. Und da richten wir den Blick nochmal auf diesen jungen Mann. Karim Adeyemi, 2 Tore erzielt, eine Vorlage für Daniel Malen zum 1:0 gegeben. Also er präsentiert sich in richtig guter Form und hat offenbar den Schwung mitgenommen aus der Länderspielpause bzw. aus den Länderspielen für die U21 gegen Estland und Israel. 5 Tore nämlich erzielt. Und da stellt sich jetzt die Frage bei unserem Formcheck, kann er dem BVB so viel helfen, ihn so unterstützen, dass der insgesamt in Liga und auch in der Champions League wie gut performen kann? Die Frage gebe ich mal in die Runde.
Der Formcheck der Champions wurde präsentiert von unserem Partner HappyBet.
Stefan Adeyemi, ja, gut in Form. Aber eigentlich haben sie das Spiel gewonnen, weil es Wechsel gegeben hat.
Genau, Schahin hat ja taktisch umgestellt.
Genau.
Richarn rausgenommen, Sabitzer, beide nicht in der Anfangsformation. Muss ich sagen, war ich auch ein bisschen überrascht, aber er wollte eben mehr Tempo haben. Das hat sich ausgezahlt. Also sieht man bei Schahin eigentlich, ist ein junger, noch nicht so erfahrener Trainer, aber trifft Entscheidungen, wo man eher sagt,
So den Kapitän mal draußen zu lassen?
Ein Kapitän so? In einer zentralen Rolle, ja, Sabitzer ja auch. Rauszunehmen und sich für eben mehr Tempo zu entscheiden, das spricht für ihn, dass er den Mut auch hat und wurde belohnt jetzt am Freitag. Und ich glaube, das wird er auch weiter verfolgen bei Dortmund, denn die Spieler und Spielertypen, um taktisch etwas zu verändern, hat er ja. Adeyemi hat es jetzt gezeigt, er muss aber konstant bleiben. Ich glaube, das war das Problem immer bei Adeyemi in den letzten Monaten und auch Jahren, dass er eben nicht konstant die Leistung abgerufen hat. Jetzt hat er eine gute Wochen gehabt, aber das muss er natürlich jetzt auch weiter zeigen.
Alex, du bist ja wieder nah dran demnächst. Schein so ein bisschen der Kompanie von Dortmund?
Kann man schon ein bisschen vergleichen. Ne? Also auch keiner, der bei anderen Vereinen bislang die ganz großen Titel geholt hat, der eben noch jung ist, der aber trotzdem bei allem, was man so hört, man muss vielleicht ein bisschen tiefer reingehen, ein bisschen genauer hinhören, aber der mit viel Vorschusslorbeeren gekommen ist, der natürlich jetzt aus seiner Sicht auch schon eine sehr angenehme Situation hatte, weil er eben schon als Co-Trainer, als Assistent von Edin Terzic sehr viel Einfluss auf die Mannschaft nehmen konnte. Die Mannschaft hat ihn sehr gut kennengelernt. Ich habe kein einziges schlechtes Wort über ihn gehört. Das ist super. Ich finde, wenn ich noch kurz auf Katas Frage eingehen darf,
ja, klar.
Sie haben schon enormes Potenzial. Das ist die positiv formulierte Variante. Man kann schon noch sagen, dass zum Beispiel vielleicht
ja, sag mal, die negative auch.
Karim Adeyemi unglaublich unter seinen Möglichkeiten gespielt hat. Dass der Mann, wir haben es ja jetzt wieder gesehen, mit den Möglichkeiten, mit dem Talent nicht bei der Fußball-Europameisterschaft für Deutschland im Kader gestanden hat, ist eigentlich unglaublich. Nichts gegen Dennis Undav, gegen Maxi Bayer, aber da gehört Karim Adeyemi eigentlich drüber, wenn er sein Leistungsvermögen abruft und Stefan, du sagst, konstant abruft, er hat es total selten abgerufen. Vor anderthalb Jahren hat er eine super Rückrunde gespielt, als Dortmund da noch dran war an den Bayern, bis zum letzten Spieltag sogar mehr als dran war. Aber danach kam gar nichts mehr und um es wieder ins Positive zu drehen, wenn Nuri Sahin ihn so hinbekommt, wie er jetzt in die Saison reingestartet ist, wenn da jetzt wirklich Konstanz reinkommt, dann ist das natürlich nochmal ein enormer Schub für Borussia Dortmund, denn den Adeyemi haben sie jetzt ein Jahr lang nicht gehabt.
Mhm. Karim Adeyemi hat natürlich auch neben dem Platz ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Da gab es ein Interview nach dem Spiel gegen Frankfurt, wo er dann gesagt hat, ist doch mir egal, ob das jetzt ein Foul von mir war oder nicht. Dann auch, dass er nicht zur U21 wollte und so weiter. Das scheint er jetzt abgelegt zu haben.
Diese U21-Geschichte wohl nicht.
Genau, wurde nicht für die A-Nationalmannschaft nominiert, ist dann auch nicht zur U21 gereist und so weiter. Das hat sich ja jetzt erledigt. Und ich glaube, Nuri Sahin hat auch das Glück, oder den Vorteil, jetzt mutige Entscheidungen treffen zu können, weil mit Mats Hummels und mit Marco Reus natürlich auch zwei Galionsfiguren nicht mehr da sind. Wenn er die mal auf die Bank gesetzt hätte, was ja auch in der Vergangenheit passiert ist, aber ich glaube, da wäre die mediale Diskussion auch nochmal größer geworden. Also da schon mal zwei große Namen nicht mehr in Dortmund, das macht es dann auch Nuri Sahin leichter.
Mhm. Jörg, jetzt sieht es gegen Brügge, Champions League?
Favorit.
Ja.
Wenngleich Brügge natürlich eine echte Hausnummer ist in Europa. Ne? Aber natürlich unangenehm, trifft es sehr gutes Wort, finde ich. Aber Borussia Dortmund, Champions League Finalist. Und auch mit dem, was sie an Kader haben, an Möglichkeiten haben, da muss der Anspruch auch sein, dieses Spiel zu gewinnen. Deswegen war ich so spontan, gleich so positiv und auch so fordernd.
Okay, wir freuen uns auf die Champions League nächste Woche. Jetzt geht's gleich los, Max. Ne? Hm? Ist dir warm genug?
Ich bin vorbereitet.
Wir sind gleich bei dir. Ne? Ja. Machen noch mal ganz kurz einen Spot, dann sind wir wieder hier. Ja, seit 6 Monaten ist unser Gast Max Eberl jetzt beim FC Bayern in der Verantwortung. Etwas Blechernes steht hier, hat er in der Zeit noch nicht gewonnen, aber es soll sich natürlich in dieser Saison ändern. Man könnte aber auch sagen, es muss sich ändern.
Die Aufgabenstellung für Max Eberl in seiner ersten kompletten Bayern-Saison ist so klar wie einfach. Umbruch einleiten, wenig Geld ausgeben, möglichst viel einnehmen, Titel holen, die Stimmung im Haus verbessern, attraktiv spielen und natürlich als kleine Zugabe das Finale daheim 2025 erreichen und gewinnen. Das ist doch sicher nicht zu viel verlangt. Eberls großer Vorteil, er hat die Fehler der jüngeren Vergangenheit weder gemacht noch zu verantworten. Er muss sie jetzt nur ausbaden. Es gibt da allerdings ein Problem.
Der FC Bayern hat kein Geld, Scheiße.
Das hat Eberl beim Transferpoker um Jonathan Tah auch gleich schmerzhaft zur Kenntnis nehmen müssen. Angeblich fehlten nur wenige Millionen zur Einigung. Aber der Aufsichtsrat steht stärker auf der Bremse als in den goldenen Zeiten. Verständlich, denn der Kader ist teuer, sogar sehr teuer. Und außerdem hat der FC Bayern in den letzten Jahren so viele Trainer, Betreuer und Führungskräfte mit millionenschweren Abfindungen ausgetauscht. Da muss jetzt einfach sparsamer gewirtschaftet werden. Die Folge? Eberl darf zwar kaufen, muss aber auch verkaufen. Und wenn man potenzielle Verkaufskandidaten nicht los wird, platzt halt dann auch der eine oder andere Wunschtransfer. Und so war Eberls Transfersumme mit dem Verkauf von De Ligt und Masraoui und dem Kauf von Ito, Olise und Palinha weniger spektakulär als erwartet. Heißt, der Umbruch war eher ein Umbrüchlein. Und es bleiben für Max Eberl jede Menge Baustellen. Diverse Verträge laufen aus, es drohen ablösefreie Abgänge. Die Zukunft von Neuer und Müller ist ungewiss. Und obwohl er noch 2 Jahre Vertrag hat, sollte Eberl dringend mit Musiala langfristig verlängern. Der Vorteil? Wenn Eberl das schafft, hat er bei den Bossen einen Stein im Brett. Sein Trainer sollte allerdings auch funktionieren. An Kompanies Erfolg oder Misserfolg wird Eberl gemessen. Denn er steht jetzt in der ersten Reihe der Entscheidungsträger. Doch die Entscheidungsfindung bleibt beim FC Bayern natürlich, positiv gesprochen, eine Teamleistung. Da fragen wir, wie komfortabel ist die erste Reihe, wenn die zweite Reihe immer mitmischt? Herr Eberl.
Ich finde das eine schöne Frage, Max. Schön formuliert.
Ich weiß gar nicht, ob die Sendezeit dafür reicht, das alles abzuarbeiten, was Ihren Fragen fordern.
Wir können bedingungslos verlängern.
Ja, könnt ihr das?
Ja, ja. Ja, ja. Hast du so viel Zeit heute? Ja, ne?
Hab nichts zu tun heute.
Ja, ja. Dann
legen wir uns
an.
Zurück. Was war die Frage nochmal jetzt?
Ja, ich kenne dich gut genug. Ich weiß, dass du Zeit gewinnen wolltest.
Nein, also.
Wie ist es in der ersten Reihe? Pass auf, wir haben es doch nochmal. Siehst du es nochmal? Da, guck. Da, hinter dir.
Nee, ich lese es da.
Ah, okay.
Aber ich habe meine Brille nicht auf. Ich kann
es nicht. Ich wollte dir noch lesen. Ein bisschen Zeit geben, dass du das nochmal umdrehen kannst. Also,
nein.
So, also das Umfeld des FC Bayern, logischerweise, ist ja anders als bei vielen anderen.
Genau.
Fast allen anderen Bundesliga.
Genau, und das habe ich ja, also wenn man von außen drauf geschaut hat, ich bin bei Bayern zwar in der Jugend groß geworden, habe aber das Haifischbecken nicht erleben dürfen als Konkurrent. Ich kam aus Mönchengladbach, da war es relativ klein, die Spitze. Da hast du mit Stefan Schippers, Herrn Königs und meiner Person, Hans Mayer und Rainer Bonhoff dabei, eben ein sehr kleines Gremium gehabt. In Leipzig hat sich sehr stark alles auf Olli Minzlaff plus dann die sportliche Führung reduziert. Das ist bei Bayern natürlich anders, weil dieser Club seit 30 Jahren, 40 Jahren, 50 Jahren einen herausragenden Job macht und diese Menschen diesen Verein einfach geprägt haben. Und ganz ehrlich, ich kann auch nur in der ersten Reihe so stark sein, wenn die zweite Reihe, die dritte Reihe auch wirklich das unterstützt, was wir tun. Und dass ich zu Bayern München komme, und auch wenn ich jetzt schon wirklich Erfahrungen sammeln durfte und auch schon, das Blecherne bezieht sich aber nur auf Bayern, ne? Weil ich habe ja schon Supercup und DFB-Pokal gewonnen. Ne? Also ich habe schon mal Titel gewonnen. Deswegen nehme ich das Thema ab, dass es auf Bayern bezogen war. Dann ist es einfach
wichtig. Natürlich, jetzt wo du es sagst, ja.
Ja, klar. Ja, genau. Und deswegen wäre ich ja dumm, wenn ich irgendwo hinkomme, was 30, 40 Jahre lang ein fantastisches Fundament habe und hinkomme und sage, so jetzt machen wir erstmal alle denken, wie ich denke, dass es richtig ist. Dass Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge.
Aber die Frage ist ja, ist es unterstützend oder ist es eher einmischend?
Es ist das unterstützend. Also es ist von außen und es ist natürlich Bayern München, das habe ich ja auch, das hat mich jetzt nicht überrascht, als ich angefangen habe. Bayern München ist groß und diese Menschen, die diesen Club so groß gemacht haben, sind da. Und dass diese Menschen nicht morgen weg sind, das ist doch auch völlig klar. Und wenn ich dann diese Ratschläge, diese Unterstützung nicht mitnehmen würde, von außen wird es oft gesagt, ja, da mischt man sich ein, da sagt man nein, da sagt man ja, der Aufsichtsrat hat was dagegen gehabt. Das ist Quatsch. Wir diskutieren, so wie wir jetzt hier diskutieren mit Publikum. Ich weiß, es würden gerne Menschen zuschauen, wenn wir diskutieren und darüber reden, welche Entscheidung treffen wir. Aber es ist doch, wäre doch dumm von mir, wenn ich mit diesen Menschen nicht mich austauschen würde, die genau wissen, die fühlen. Natürlich gibt es Vorgaben, das wurde ja auch gesagt. Ich muss Geld einnehmen und kaufen zu können. Das ist aber bei jedem Verein so. Mhm. Und das, was Uli sagt, wir haben keinen Geldscheißer. Ja, ich kannte das gar nicht anders. Ich war eh schon dankbar und ganz neue Möglichkeiten, die ich bei Bayern München habe, Transfers zu machen. Und aber dass wir das Verhältnis Einnahmen, Ausgaben, wie alle Vereine auf der Welt, Bayern München, habe ich immer gesagt, ist ein ganz besonderer Verein. Wir haben keinen Investor. Wir haben keinen Mensch, der sagt, was, es fehlt hier ein paar Millionen. Wobei wir mittlerweile mit diesen Millionen gehen wir sehr sinnflutartig um. Also wir müssen immer noch, es ist viel Geld, über das wir reden. Aber Bayern München hat sich das alles erarbeitet. Der Club ist einer der wenigen in diesem Jargon der Top 5, 6, 7 in Europa, die von der Pike auf sich dahin gearbeitet haben. Andere kamen Scheichs dazu, kamen Araber dazu, kam wer auch immer dazu. Bayern München hat das selber gemacht. Nachher mit schlauen strategischen Entscheidungen, aber alles von der Pike auf selber gemacht. Und deswegen müssen wir auch Einnahmen haben. Und das ist für mich völlig normal. Und wenn wir eben nicht die Einnahmen erzielen, die wir uns vielleicht geplant haben, weil der Transfermarkt eben kein Wunschkonzert ist.
So wie jetzt.
Der Transfermarkt ist kein Wunschkonzert, sondern es ist Fakt. Und wenn ein Club nur das bezahlt und ich nicht das einnehme, was ich gerne gehabt hätte, dann kann ich sagen, ich mach's nicht, ich verkaufe ihn nicht. Oder ich nehme das Geld, kann aber das andere, was ich dann machen möchte, vielleicht nicht realisieren. Klar. Das ist ein ganz normaler Prozess. Deswegen, ich verstehe es, sehr viel diskutiert, sehr viel Emotion. Aber tatsächlich sind wir ein Verein, der zusammensteht, der auf allerhöchstem Niveau diskutiert, auch kritisch. Da ist nicht jeder sofort der gleichen Meinung. Aber es ist ein totales Miteinander.
Aber das ist ja eigentlich nicht Bayern-like, dass so viel über Geld nachgedacht wird, ne?
Das sagt man immer, aber bei Bayern spielt Geld auch eine Rolle. Und das, was ich gerade gesagt habe, wir haben nicht links und rechts noch Menschen, die uns Geld geben können, sondern wir müssen uns das erarbeiten, in Gladbach auf einem ganz anderen Niveau, bei Bayern ist es auf einem höheren Niveau und trotzdem müssen wir die Bilanz sauber haben, damit wir weiter die nächsten 5, 10, 15, 20 Jahre immer noch Bayern München auf diesem Niveau haben.
Aber ist nicht das Hauptproblem der letzten Jahre gewesen, dass es zwar viel diskutiert, Diskussionsstoff ab, dass viel diskutiert wurde beim FC Bayern, dass am Ende aber zu viele unterschiedliche Meinungen da waren und dann auch öffentlich wurden. Also Beispiel, so eine Aussage, Vincent Kompany bekommt beim FC Bayern viel Zeit. Ist das eine Max-Eberl-Aussage oder ist das eine FC Bayern-Aussage? Das ist ja das Entscheidende. Und was tut ihr dafür, dass sich das im Vergleich zu den letzten Jahren bessert? Denn
wir nehmen das, die Angriffe, die wir momentan spüren, und das ist das, was ich überraschend finde. Bayern München hat 11 Jahre lang alles gewonnen, mehr oder weniger. In Deutschland sowieso, bis auf den Pokal. Champions League gewonnen, hat immer die Meisterschaft gewonnen. Jetzt sind sie einmal nicht Meister. Und es war für mich erwartbar, in der Größe, mit wie viel Populismus Bayern jetzt im Grunde, es wurde alles sehr, sehr kritisch gesehen, sehr, sehr schlecht gemacht und der Aufsichtsrat. Diese Einschläge nehmen wir gerade und wollen unsere Wagenburg wieder aufbauen. Das, was Bayern München auch immer wieder ausgezeichnet hat, dieses einen von Qualität, von Kapazitäten, die wir haben in diesem Club, mit den Entscheidern dabei, das versuchen wir gerade wieder zu einen. Und Vincent Kompany, ein Trainer, der bei uns die Zeit bekommt, ist eine Aussage von Bayern München, nicht von Max Eberl. Ich bin zwar gerade der, der hier sitzt und das sagt, aber ich vertrete Bayern München, ich vertrete nicht Max Eberl.
Aber ja, der FC Bayern hat gerade in Person von Uli Hoeneß immer wieder betont, dass er eine Familie ist und gewissermaßen auch diesen Geist auch ausströmen will und was er für eine tolle Familie ist. Und jetzt ist beim FC Bayern für mein Dafürhalten etwas eingetreten, was viele Familienunternehmen in Deutschland haben, nämlich dass der Generationenwechsel nicht so einfach vonstatten gehen kann. Und beim FC Bayern sollte er stattfinden und das hat nicht funktioniert mit Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. Nicht so, wie sich Uli Hoeneß und auch Karl-Heinz Rummenigge sich das vorgestellt haben. Umso angespannter ist die Situation jetzt, dass es wieder passen muss. Mhm. Deswegen ist der Verein in der Außenwirkung für mich im Moment unsouverän in gewisser Weise. Und dass das Thema Verkäufe so eine große Rolle spielt, gab es in der Vergangenheit auch nicht in dieser Form.
Frag Max doch mal, muss er das vielleicht ausbaden, was da vorher passiert ist?
Er muss das... Was das Thema Transfermarkt angeht und auch jetzt Verkäufer und auch Gehaltsstrukturen und so weiter, natürlich ein Stück weit ausbaden, weil er ist jetzt seit 6 Monaten da. Hm. Ich denke nicht, dass alle vorliegenden Verträge in den letzten 6 Monaten von Max Eberl geschlossen wurden. Und dass natürlich jetzt der eine oder andere Vertrag auch ausläuft, verlängert werden muss oder Spiele angeboten werden müssen, liegt auf der Hand. Und mit einem hat Manuel Neuer mit dem eben gezeigten, gut gemeinten Statement natürlich nicht recht. Max Eberl kann sich jetzt nicht ausruhen und mal gelassen sein, dass das Transferfenster vorbei ist, sondern im Winter das Transferfenster, glaube ich, ist eine ganz große Aufgabe.
Aber macht euch mal keine Gedanken. Also ich werde mich A nicht ausruhen, das kannst du bei Bayern München eh nicht, weil ich jeden dritten Tag auf Reisen bin, zu spielen, entweder zu Hause oder auswärts. Und das andere, das weißt stimmt. du als Manager, was du für Aufgaben zu erledigen hast. Ich bin jetzt 198 Tage, nicht mal 200 Tage da. Und man kann ja nicht erwarten von Menschen, dass sie innerhalb von kürzester Zeit so einen großen Verein und ob der Umbruch nicht geglückt ist mit Brazzo und mit Oli Kahn, weiß ich nicht. Also die sind Meister geworden, die haben Titel geholt. Es hat schon funktioniert, aber wie du sagst, vielleicht in der Außenwahrnehmung könnte man meinen, das war intern nicht alles richtig. Das versuchen wir gerade alles wegzudrücken. Wir sind jetzt da, wir wollen gemeinsam diesen Weg gehen. Uli Hoeneß ist Bayern München pur. Das ist sein Baby. Karl-Heinz Rummenigge hat diesen Club mit groß gemacht. Das sind Ikonen dieses Vereins und die sind da, die sind im Aufsichtsrat. Also sind Menschen, die mitentscheiden. Und das alles gemeinschaftlich hinzubekommen, das ist gerade das, was unsere Aufgabe ist, diesen gemeinschaftlichen Weg zu schaffen, diese gemeinschaftlichen Diskussionen zu führen, um Entscheidungen, wie gesagt, nicht alle immer Harmonie, sondern auch kritisch, aber dafür sind wir da zu diskutieren. Und dass Bayern München verkauft hat, Bayern München hat immer verkauft, Lewandowski haben sie verkauft, die haben letzten Sommer, ich weiß nicht wie viel, über 100 Millionen eingenommen, um nachher Spiele auch kaufen zu können. Das ist, das was ich gerade gesagt habe, bei einem Verein wie Bayern München, der keine externen Geldquellen hat, keinen Geldscheißer, wie Uli immer so schön sagt, sondern der das eben sich erarbeiten muss, durch sportlichen Erfolg. Meisterschaft bringt Geld, Champions League bringt Geld, Pokalsieg bringt Geld, das haben wir in den letzten Jahren nicht so viel geschafft, im letzten Saison gar nicht, weil wir keinen Titel geholt haben, also fehlt auch irgendwo Geld und dann musst du wieder verkaufen, um eben auch dir neues Geld zu generieren. Aber das kenne ich, wie gesagt, nicht anders. Das hat jeder meiner Kollegen, an jenes Bundesligisten auf einem anderen Niveau selber zu tätigen.
Ich wundere mich ehrlicherweise immer, dass sich alle wundern, dass Uli Hoeneß noch was zu sagen hat. Also erstens qua Amt, zweitens, so wie es Max angedeutet hat, der Mann ist der FC Bayern. Und drittens, der Mann hat 2013 bei der Jahreshauptversammlung, da hat er ja schwere private Zeiten gehabt, gesagt, ich werde dem Verein dienen, bis ich nicht mehr atmen kann. Also ich würde sagen, nehmt Uli Hoeneß ernst, wenn er das sagt, der wird dem FC Bayern dienen und auch noch ein bisschen die Fäden ziehen, bis er nicht mehr atmen kann. Also das ist absolut keine Überraschung, dass der sich immer noch einmischt. Was natürlich schon gesagt werden muss, ist, dass Ich habe sie in Heidenheim erlebt, Herr Eberl, da habe ich gefragt, wie groß muss der Umbruch ausfallen nach der Niederlage? Da haben Sie gesagt, ja, der muss schon deutlich ausfallen. Von dem her das Wort, das da vorher benutzt wurde, Umbrüchlein, kann ich schon bestätigen. Ich habe auf der Verkaufsseite, ehrlich gesagt, mehr erwartet. Aber man kann die Spieler nicht zwingen, dass sie gehen.
Wissen Sie, oder weißt du, es ist nicht wünsch dir was, sondern so ist es. Und ob ich mir was wünsche, das ist das eine. Was die Realität darstellt, ist was ganz anderes. Und Umbrüchlein, wir haben einen ganzen Trainerstab gewechselt, wir haben in das Staff gewechselt, wir haben Verträge von Spielern verlängert, wie Pavlovic, wie Stanisic. Wir haben schlaue Leihen gemacht mit Paul Wanner, mit Franz Kretzig. Alex Nübel haben wir verlängert, um eine Perspektive aufzubauen. Also wir haben schon ein paar Dinge im Hintergrund gemacht, dass nicht in einem Sommer, und bitte, ich denke, das ist nur logisch, alles von links nach rechts gedreht werden kann und auch nicht gedreht werden soll. Das war klar, dass das mindestens 2 Transferperioden bedeutet. Bei der langen Zeit, die Jungs bei Bayern schon sind, die Verträge sind gültig. Wir gehen mit Spielern korrekt und fair um. Wir sagen ihnen, es kann schwer werden. Wir werden deinen Vertrag erfüllen, wenn du bleiben möchtest. Wir sagen dir aber von vornherein, es kann für dich eine komplizierte Saison, um Spielpraxis zu bekommen, kann es werden. Wenn sie entscheiden zu bleiben, bleiben sie. Das ist der Umgang von Bayern München. Das ist übrigens Familie. Andere Vereine nehmen Rückennummern weg, andere machen Trainingsgruppen 2. Das machen wir nicht. Das gehört sich auch nicht, weil die Jungs Großartiges für Bayern geleistet haben. Aber aufgrund von Planung, wir wissen das Thema Leon Goretzka, was ich gerade anspreche, Pavlovic im Zentrum hat sich zum Stammspieler zum deutschen Nationalspiel entwickelt. Palinha, den Transfer, haben wir ihm angekündigt. Joshua Kimmich ins Mittelfeld rein, das ist der Plan gewesen. Also wir haben jetzt 5 Mittelfeldspieler und davon ist Leon einer. Und von der Ausgangslage hat er es am schwersten. Das zeigt sich gerade, weil die anderen Jungs es richtig gut machen. Aber das ist der Umgang von Bayern München. Und du kannst Verträge, die gelten, nicht in einem Sommer einfach sagen, verkaufen, 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 weil, das ist auch in dem Bericht angeklungen, Verträge da sind natürlich auch gut dotiert sind. Und da gibt es nicht so viele Käufer von Bayern München. Der Kreis, der Verein ist sehr, sehr klein. Und die Vereine, die das könnten, schauen mittlerweile auch ganz genau hin. Es wird unglaublich bei Transfers, bei Vereinen analysiert, passt der Spieler, dass der Name spielt vielleicht im ersten Step eine Rolle, der Aufmerksamkeit zu bekommen. Bei der Analyse, bei den Vereinen, die das Geld bezahlen müssten, da kommen dann oft eben Resultate raus, wo sie sagen, sorry, super spannender Name, aber nicht mehr für uns.
Waren Sie denn überrascht, als Sie vor 200 Tagen die Bücher erstmals gesehen haben, was die Leute teilweise verdienen beim FC Bayern?
Ich habe gedacht, warum war ich nicht besser als Fußballer?
So, genau. Max, nimm mal erstmal einen Schluck hier. Er hat so viel erklärt schon. Wir reden natürlich gleich über alles nochmal ganz ausführlich. Jetzt macht Katja erstmal weiter. Wir haben nämlich, morgen geht's los, ne?
Mhm. Ja, bei den Bayern, da würde man gerne hier und da mal Mäuschen spielen, 24-7 einfach mit zuhören und zugucken können. Und genau das können Sie in anderer Form jetzt bei diesem Format, was Thomas gerade angesprochen hat, bei uns, bei Sport1. Morgen geht's los, da feiern wir Premiere mit Exathlon Germany. Wenn Sie sich jetzt fragen, was ist das denn eigentlich, dann haben wir da was für Sie. Jochen Stutzki, der stellt das Ganze mal ein bisschen vor.
Einen Moment, in dem alles stillsteht und nur der nächste Schritt zählt. Wo eure Belastbarkeit und Resistenz auf die Prüfung gestellt werden. Und zwar bis ans Limit. Hier geht es nicht nur ums Gewinnen einzelner Challenges. Es geht vielmehr um Strategie, um Teamwork, um Anpassungsfähigkeit an andere. Hier werden Champions geboren. Willkommen bei Exathlon.
Und da haben wir einen tollen Cast zusammen, unter anderem eine richtige Boxerin. Also es wird richtig sportlich da zur Sache gehen. Wir haben einen ehemaligen Bachelor aus der Kultsendung von RTL. Sie kennen sich da sicherlich noch besser aus, als ich das tue. Also gerne mal ein bisschen reinklicken und zuschauen. Nein, wirklich, ich gucke das tatsächlich selten. Sehr, sehr selten. Ich weiß, mir glaubt das wieder keiner. Ist so, tatsächlich. Und das Ganze dann, wie gesagt, ab morgen 20.15 Uhr geht es da immer los. Montag bis Freitag. Das heißt, Sie haben wirklich die ganze Woche können Sie sich damit voll planen, wenn Sie möchten und Lust haben, bei diesem Reality-Sport-Entertainment-Format bei uns dabei zu sein.
Ja, wir sind alle sehr gespannt und wir reden gleich natürlich weiter. Es gibt ein paar Namen, die wir noch besprechen müssten. Also du wärst gerne Spieler beim FC Bayern, ich auch, Stefan natürlich auch noch. Jonathan Tah ist es nicht geworden, warum, das wollen wir erklären. De Ligt wollte vielleicht nicht gehen, ist gegangen und es laufen ja auch einige Verträge aus. Spannende Themen gleich nach einer kurzen Pause. So, wieder zurück im Hilton Hotel am Münchner an beim Stahlwerk. Doppelt was mit Hajo von Hadeln und Ben. Max Eberl ist auch gerade noch reingesprintet, haben wir gesehen. Der könnte wirklich eigentlich noch spielen. Das Stefan, die Bilanz von Max haben wir ja so ein bisschen eben angesprochen. Das Transferfenster ist geschlossen. Wie würdest du ihn bewerten? Was für eine Note geben wir ihm?
Oh, ich würde es gar nicht an der Note festmachen, ehrlich gesagt.
Okay.
Natürlich hatte man vor, einen Coman noch abzugeben oder auch einen Leon Goretzka hat man ja klar und deutlich kommuniziert. Aber wenn ein Spieler dann nicht möchte, sondern um seinen Platz auch kämpfen möchte, dann ist das auch legitim und dann müssen sie den Kampf annehmen. Ich denke, sie haben einen guten Job gemacht, aber das wird sich natürlich jetzt auch erstmal in den nächsten Monaten zeigen. Ich glaube, viel wichtiger werden die Verlängerungen, also die offenen Verträge, also Fragezeichen Müller, Neuer, Kimmich ist, glaube ich, eine ganz wichtige Personalie auch in Zukunft für den FC Bayern. Ich glaube, das wird entspannt, aber das können wir jetzt noch nicht beurteilen. Ist noch zu
womit möchtest du anfangen, Max zuerst zu fragen? Welcher Spieler?
Ja, Kimmich wäre, glaube ich, ganz spannend. So. Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Vertrag läuft aus. Habt ihr wieder ins Mittelfeld mehr oder weniger geholt? Kann natürlich auch auf der rechten Seite spielen, aber wie ist da der Stand?
Ja, wie seid ihr auf die Idee gekommen, wieder ins Mittelfeld zu schieben?
Ja, weil wir das Gefühl haben, gerade so wie wir spielen wollen, ganz am Anfang der Sendung haben wir ja darüber gesprochen, wie wir jetzt Fußball spielen wollen, haben wir das Gefühl, dass Josh besser im Mittelfeld passt. Er kann rechts spielen. Ich finde aber, dass er im Mittelfeld dann noch viel mehr seine Geltung bringen kann, gerade in dem Ansatz, wie wir jetzt spielen wollen, seine fußballischen Fähigkeiten, seine Schlauheit, seine Passsicherheit, seine Chipbälle hinter die Linie, die für uns elementar wichtig sind. Deswegen war der Gedanke für uns eben, Josh ins Mittelfeld zurückzuschieben mit Sascha Boué und Stani zurück von Leverkusen, also Stanisic.
Ja.
Haben wir eben auch zwei gelernte Rechtsverteidiger, deswegen auch die Abgabe von Masraoui nur logisch gewesen, weil drei Rechtsverteidiger ist dann doch Luxus. Und mit Josh haben wir uns wirklich lange beschäftigt, weil auch Josh hat natürlich keine einfache Zeit gehabt. Es gab viele
Themen. Ja, es gab ja mal das Gerücht, vielleicht.
Es gab viele Themen. Ja, es gab auch Themen, wo er unzufrieden war. Ich sag mal, diese ganze Corona-Geschichte, wie er da begleitet wurde. Das hat ihm nicht so gefallen. Dann dieses auf Rechtsverteidiger schieben. Also auch für Joshua war es jetzt eine wichtige Zeit. Wir haben mit ihm wirklich klar gesprochen. Wir haben natürlich auch Gerüchte gehört. PSG war sehr interessiert an ihm. Hat sich auch mit PSG ausgetauscht, was auch völlig legitim ist auf dem Fußballmarkt. Aber wir haben mit ihm Gespräche geführt, haben gesagt, hör zu, Josh, das sehen wir mit dir. Wir wollen, Thomas und Manu werden irgendwann ihre Karriere beenden, das ist absehbar, ob es dann im nächsten Sommer oder übernächsten Sommer, was auch immer, also das ist absehbar und Josh soll, der ist Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Josh soll das Gesicht zusammen mit Jamal, zusammen mit anderen Spielern von Bayern München werden, deswegen die Verlängerung für uns ein großes Thema, wollen wir anstreben, werden wir auch anstreben.
Also das willst du auch verlängern mit ihm, ja?
Ja.
Wie teuer wird das?
Wir müssen schon dann über Geld mal reden, aber das ist normal bei Verhandlungen, auch was jeden Spieler bei Bayern München betrifft.
Will denn auch Kimmich?
Das werden wir nochmal, das werde ich jetzt nicht hier im Doppelpass präsentieren.
Du musst ja nur Ja oder Nein sagen.
ob Josh will, ich glaube, er fühlt sich in München sehr, sehr wohl.
Gut, ja.
Das denke ich schon. Also der ist jetzt 9 Jahre hier, wenn ich das richtig im Kopf habe, geht dann in seine 9. Saison. Seine Kinder sind hier in München geboren.
Die Wertschätzung ging ja auch mal eine Zeit lang, die war ja richtig.
Deswegen sage ich ja. Und deswegen haben wir auch wirklich ganz offen ein Gespräch geführt oder mehrere Gespräche geführt mit Josh zusammen vor der Saison. Auch ob er dieses Feuer weiter für Bayern München hat, das hat er. Das sieht man auch auf dem Platz gerade, das sieht man auch in der Kabine, wie er sich verhält. Und klar, jetzt kommen natürlich die vertraglichen Details, die es zu klären gilt, Details in Anführungsstrichen, die es zu klären gilt, aber das ist unser Ansehen, ja.
Thomas, ich hatte eine kurze Zwischenfrage, wenn es okay ist, weil ich glaube, also ihr habt ja wahrscheinlich noch ein paar andere Namen auf der
Liste. Du willst nachfragen, wie viel er verdient jetzt, oder?
Nee, sicher nicht. Wenn es um Geld geht, ich halte mich schon von dem Schwein fern. Das sollen
andere Fragen. Bist du so ein Sparfuchs?
Nee, ich kann es gerade nicht.
Okay, gut.
Das klingt ja jetzt zum wiederholten Male durch und ich finde es auch elementar, dass es darum geht, wie der FC Bayern in Zukunft Fußball spielt. Vielleicht sehr wahrscheinlich sogar noch wichtiger als welche Leute da dann spielen, sondern wie spielt man, abhängig vom Trainer. Deswegen war diese Personalentscheidung ziemlich sicher die wichtigste. Joshua Kimmich ist der als Quarterback, sage ich jetzt mal, mit Sportartenvergleich, eine Position spielt und eine Rolle spielt, wie wir sie zum Beispiel bei Granit Xhaka haben. Ich finde das Besondere beim FC Bayern aktuell, vor allen Dingen aber eben auch in der Sommerpause, war, dass sie Punkt 1 mal nicht Meister gewesen sind und dass es aber zwei Mannschaften gab, meine persönliche Meinung, die den fortschrittlicheren Fußball gespielt haben. Die sind beide vor dem FC Bayern gelandet. Stuttgart gegen und Leverkusen. Diese beiden Mannschaften. Und weil ich die Frage, glaube ich, nicht häufig stellen kann in meinem Leben, wie viel muss sich der FC Bayern von diesen beiden Mannschaften abschauen?
Du musst immer dir Gedanken machen, wie kannst du erfolgreich Fußball spielen. Bayern München, das habe ich vorhin schon mal gesagt, war 11 Jahre lang deutscher Meister. Wir haben vorhin im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen. Wenn du so viele Erfolge feierst, dann vielleicht die letzte Aufmerksamkeit, diese letzte Bereitschaft, auch Dinge anzupassen, vielleicht hat man die an der einen oder anderen Stelle verpasst. So, dann gibt es Mannschaften, eben wie Leverkusen jetzt, VfB Stuttgart, die eine sehr gute Saison gespielt haben, nachdem sie davor sehr lange um den Klassenerhalt gekämpft haben.
Aber eben mit besonderem Fußball, mit diesem, ja, grob gesagt, Brighton-Fußball, der Serbi-Fußball, das ist das, was Stuttgart und Leverkusen gemacht aber das haben, das, was Bayern weniger gemacht
hat. Genau, vorhin hast du mir die Frage gestellt, aber man darf das Bayern-Gen nicht verlieren, dieser Flügelspieler. Und jetzt sagst du gerade, man muss adaptieren. Genau. Dass man erfolgreich ist. Ja. Du hast gesagt, das Wichtigste ist, wie man spielt. Ich sage, das Wichtigste ist, dass du erfolgreich spielst. Bei Bayern München
musst du erfolgreich spielen. Ja.
Und das Wie, das kommt, die Attraktivität eines Fußballspiels, wenn du gewonnen hast, ist attraktiv. Wenn du verlierst, kannst du noch so gut gespielt haben. Da fragt keiner nach der Attraktivität. Da wird nur gesagt, na, du hast aber verloren. Du kannst erklären, was du.
Also nicht bei Bayern, bei anderen Vereinen.
Wir müssen adaptieren, wie jede Fußballmannschaft adaptieren muss. Für mich ist der plastischste Vergleich. Jürgen Klopp stand früher ganz klar für Aktivität, für Pressing. Pep Guardiola stand ganz klar für Ballbesitz, Rondo, ohne Ende. Und beide sind irgendwie aneinander geraten. Also Kloppo und Pep sind von der Art des Fußballs nicht mehr so weit voneinander entfernt. Und das muss auch Bayern München, das muss jeder Verein machen, um erfolgreich zu sein.
Also ich sage es jetzt einfach, Fußball ist Ergebnissport. Das ist ja quasi auf die Kürze. Man kann es nämlich auch kurz sagen.
Wenn du zahlst, kann. Ja, musst du auch noch eine Frage stellen? Oder was sagst du?
Schon noch zu
muss ich Josua Kimmich über den nächsten Spieler bitten? Ne?
Josua Kimmich muss ich noch ein Wort sagen. Klar, da bin ich natürlich froh, dass die Entwicklung sich so gestaltet, wie sie jetzt ist. Weil ich hatte bei Ihnen, Herr Eberl, schon die Befürchtung, Sie wollen den Josua Kimmich wegschicken. Als es um Umbruch ging, ist immer Josua Kimmich genannt worden. Dann haben Sie auch gesagt, er könnte sich ja auch mal committen zu seinem Verein. Also es waren schon so ein paar kleine Spitzen, wo ich mir dachte, was hat der Eberl vor? Will der den Kimmich loswerden? Und bei Josua Kimmich kam es ja nicht ganz so gut an.
Hattest du den Gedanken mal?
Wir haben, als wir im März, April, Mai in einer Zeitperiode dieser 198 Tage, wo wir da waren, galt es doch sehr, sehr viele Themen zu klären. Trainer zu finden, Kaderumbruch.
Ja, nein,
lass mich aus.
So,
langweilig dich mittlerweile oder nein?
Ja, nee,
dann hatten wir gleichzeitig.
Nee,
Ich komme auf den Punkt.
Okay, gut.
Dann hattest du eine Saison noch zu klären. Dann wolltest du noch in der Champions League weit kommen, was wir übrigens gekommen sind. Also wir hatten ja noch ein paar Ziele auch in der Saison. Ja, cool. Und natürlich habe ich mir auch gewünscht, das ein oder andere klarer zu haben. So. Ich sage nicht, dass wir alles richtig gemacht haben. Ich sage auch nicht, dass jede Äußerung von mir immer hundertprozentig richtig war. In der Gemengelage, wo ich mich damals befand, hatte ich das Gefühl. Und genau das haben wir mit Josh gesprochen. Genau, ich habe gesagt, Josh, auch ich habe nicht alles richtig gemacht. Die Äußerung hätte ich mir sparen können. Wir wollen einen Schlussstrich ziehen. Okay. Wir wollen neu anfangen. Wir wollen ein Stück weit eine neue Ära prägen. Und da gehört das eben auch dazu, Dinge zuzugestehen, die man vielleicht selber nicht richtig gemacht hat. Und wie gesagt, ich bin weit davon entfernt, frei von Fehlern zu sein.
Ja. Stefan, wen haben wir noch?
Ja, wir haben ja gerade zwei interessante noch angesprochen, Manuel Neuer und Thomas Müller. Da gab es ja schon die Antwort mehr oder weniger.
Was ist denn deine Meinung dazu?
Ich glaube, dass die Spieler, wenn sie gesund und fit bleiben, bei Müller ist es ja der Fall seit 20 Jahren, bei Manuel Neuer hoffe ich es mal auch, dann beantwortet sich die Frage eigentlich von allein, weil die Spieler das dann selber entscheiden. Wahrscheinlich wird es dazu kommen, dass der Vertrag nochmal für ein weiteres Jahr verlängert wird. Das würde auch Sinn machen, wenn sie das Leistungsniveau halten. Viel interessanter oder spannender ist, glaube ich, die Frage, wie ist die Situation um Leon Goretzka? Das war ja vor der Saison, also man hat ihm nahegelegt, den Verein wohl zu verlassen. Er wollte sich durchkämpfen. Jetzt ist er in so einem Dilemma drin, sage ich fast. Zwei Spiele noch nicht mal im Kader dabei gewesen.
Er ist ja fast außen vor.
Ja, natürlich ist er außen vor und es wurde klar kommuniziert. Jetzt muss man aber auch mal vielleicht, aber die Möglichkeit werden wir nicht haben, es sei denn, der Leon Rott ruft gleich an, warum er sich wirklich
Uli kann ja den Leon anrufen, dass er hier.
Und dann machen wir eine Dreierkonferenz.
Ja. Aber
warum entscheidet sich ein Spieler, obwohl ihm klar nahegelegt wird, verlass bitte den Verein, du bist die Nummer 4 oder Nummer 5 auf dieser Position. Warum entscheidet sich aber ein Spieler dafür, eben bei dem Verein zu bleiben? Der Junge ist 29, hat noch ein Ziel, vielleicht nochmal auf den Zug, Qualifikation WM und auf dem WM-Zug vielleicht mit drauf zu springen, dass er einen über Monate hinweg vielleicht einmal oder zweimal in der Startelf stehen wird, das macht für mich null Sinn, aber da gehe ich natürlich gegen den Spieler und nicht gegen den Max.
Ja, aber das ist ja natürlich die Frage. Du hast ja mit ihm sicherlich auch gesprochen. Ich bin bei dir natürlich. Ja. Als Spieler willst du ja auch nochmal spielen, oder? Ich meine,
logisch.
Also das, was jetzt, wenn was die Chance relativ gering ist, so, was hast du ihm gesagt?
Na, was wird
außer das, was du eben schon mal erwähnt hast, ja, dass es schwer wird und so weiter und so fort.
Das habe ich ihm gesagt. Nicht mehr und nicht weniger. Also das ist ja nur die Klarheit, die ich als Verein geben kann. Also jedem Spieler offen und ehrlich mit umzugehen. Nicht rumzueiern, was du mir gerade vorgeworfen hast, sondern klar,
ich darf dir nie was vor. Nein.
sondern klar zu sagen, wie ist die Ausgangslage? Wenn er bei uns bleibt, gegen Freiburg ist er eingewechselt worden, weil er sich top verhält. Und ich habe Leon, wie gesagt, ich mag ihn, ich schätze ihn sehr als Menschen, auch vor seiner sportlichen Leistung, große Qualität. Aber im Fußball ist es manchmal so, manchmal ändern sich Dinge. Andere Spieler gehen an dir vorbei, andere Spieler siehst du als Verein, vor allem der Trainer, vor dem Spieler. Mhm. Und das kann man vorher kommunizieren. Es können sich Dinge ändern. Ein anderes Beispiel ist Serge Gnabry. Wie gesagt, wir haben keinen weggeschickt, sondern wir haben mit Spielern kommuniziert und haben gesagt, das und das wird die Ausgangssituation sein. Und Serge Gnabry ist genau das andere. Der hat gesagt, ich nehme den Kampf an, ist Stammspieler bei uns gerade, herausragend, er ist gesund, er ist topfit. Das ist eben auch ein wichtiger Punkt, den wir letztes Jahr bei Bayern hatten, dass wir viele Verletzte hatten. Der ist jetzt da, sehr präsent, ja, und dann wird er bei uns auch Stammspieler bleiben. Und wenn Leon bei uns ist und kämpft und Dinge passieren, er wird völlig wie alle, er ist nicht außen vor, er ist völlig komplett mit dabei, aber das, was wir erwartet haben, die anderen haben ein Stück weit die Nase vorn.
Ich glaube, Leon Goretzka zieht auch viel Motivation aus der Tatsache, dass er bei Thomas Tuchel auch schon, böses Wort, Abstellgleis, ein bisschen stand, als ständig Palinha gefordert worden ist. Und der Julian Nagelsmann hat auch sehr oft Sabitzer gespielt und Leon Goretzka nicht. Und ich glaube, der traut sich nochmal zu, dass er das vielleicht nochmal allen zeigt. Ein FC Bayern würde es ja dann auch nicht schaden, wenn man nochmal einen guten Mittelfeldspieler hat. Und so ehrlich muss man sein, der verdient natürlich auch gutes Geld, das er vielleicht woanders nicht bekäme. Hm.
Nochmal zurück zu Manuel Neuer und Thomas Müller. Wie möchtest du die im Verein behalten? Also wie lange verlängerst du erstmal mit denen?
Es ist so schön, Transferperiode vorbei, jetzt geht es um Verlängerungen. Also das, was Stefan gesagt hat, über Thomas und Manu, da braucht
jährlich
man,
dann,
da braucht
ja,
man keine, oder? Ja, wenn überhaupt. Aber da braucht man,
wenn überhaupt.
Nein, aber natürlich muss er drüber reden. Was wollen?
Du musst gut zuhören.
Nein, aber was wollen die Spieler?
Also ja,
das entscheidet
das
Spieler, der Spieler. Und wenn der Manuel Neuer sagt, ich möchte nochmal die MLS, oder Thomas Müller sagt, ich möchte, keine Ahnung, was Außergewöhnliches nochmal machen als Spieler, ja, dann verlängern sie ja nicht, obwohl ich es vielleicht wollen würde. Aber das sind ganz andere Gespräche. Das sind wirklich Gespräche, wo man von Mann zu Mann zusammensitzt und sagt dazu, wie sieht's aus, was stellt euch vor, was ist eure Vision. Aber dass diese Gesichter des FC Bayern bei Bayern auch immer wieder eine Rolle spielen werden.
In einer anderen Funktion auch dann.
Kann sein.
Denkst du drüber nach? Denkt ihr drüber nach? Oder ist es zu früh?
Ich denke ehrlicherweise jetzt noch nicht drüber nach, weil das ist jetzt echt noch ein Stück weit weg und beide sind Stammspieler, beide sind Galionsfiguren, beide sind Leistungsträger beim FC Bayern München, wo wir die Saison haben, wo ich gerade die Forderung hatte, Titel zu holen, und da spielen sie eine elementare Rolle, weil die kennen das, die wissen, was bei den wichtigen Spielen was gebraucht wird.
Ja, aber umso wichtiger ist ja... Es ist ja alles richtig, diese Figuren musst du an so einen Verein binden wollen, auch nachher. Aber zunächst mal zählt das Sportliche. Und da ist es ganz einfach, ganz klar, das sind absolute Superstars, tragende Säulen des FC Bayern über Jahre gewesen. Aber jetzt ist die Zeit, es ist endlich, auch zu schauen, wer sind die nächsten Säulen, die absoluten Winnertypen, die Top-Leute und auch gleichzeitig die Gesichter dieses Vereins. Von dem Gesicht des Vereins ist ja auch schon ganz am Anfang dieser Sendung oft die Rede gewesen. Und da fällt mir natürlich ein Kimmich ein, wo man auch für die nächsten Jahre vorbauen muss und sagen muss, wir brauchen den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft in den Reihen des FC Bayern zum Beispiel.
Der kann
aber
nicht im Tor spielen.
Weil Neuer und Müller, nochmal, wenn du durch die Welt reist, dann sind das das oberste Regal des Fußballs. Die werden verehrt auf der ganzen Welt. Die haben die entsprechenden Erfolge und Leistungen auch vorzuweisen. Und da muss dann der FC Bayern natürlich jetzt auch den Anspruch haben, die nächste Generation dort wieder zu installieren oder die da sind, auf dieses Niveau zu heben. Und wenn ich mir dieses Aufgebot im Moment ansehe, dann sind dann schon dabei, die können da reinwachsen, wie ein Musiala zum Beispiel, aber zwei, drei andere, da würde ich sagen, die müssen den Beweis noch erbringen, haben es in der jüngeren Vergangenheit nicht unbedingt geschafft. Trotz der Leistungssteigerung mit Verletzungen und so weiter, Gnabry, ein Sané ist nicht da, wo man ihn vielleicht vor zwei, drei Jahren mal sich gewünscht hat und er sich selbst auch vielleicht gesehen hat. Also nochmal, die Aufgabe ist ja jetzt nicht zu sagen, in erster Linie Müller und Neuer, was könnt ihr für den Verein noch leisten, sondern die Frage ist ja, wer sind die ganz, ganz großen Typen, die den Verein in den nächsten Jahren dann sportlich tragen?
Eine Aufgabe mehr zu den 18, die ich schon habe.
Sorry.
Ja, nö, das ist ja völlig legitim. Aber das ist nicht die Frage, die ich heute beantworten kann und auch noch nicht beantworten werde, weil das wird sich eben auch in einer Saison zeigen. Wir haben mit Josh, den Kapitän des Deutschen Fußballbundes, berechtigterweise für mich der Nachfolger dann von Manuel Neuer, und der ist bei uns in den Reihen. Und wir haben trotzdem junge Spieler, die eben reinwachsen können. Ein Jamal, ein Alex Pavlovic, ein Stanisic. Nochmal, es wurde gesagt, wir haben keine großen Transfers getätigt. Wir haben vom VfB Stuttgart den Vizemeister, sportliche Entwicklung des Fußballs, Hiroki Ito, verpflichtet. Wir haben vom deutschen Meister Stanisic wieder zurückgeholt, in unsere Reihen zurück. Das sind Spieler, die da reinwachsen müssen. Aber das bedarf eben auch ein Stück weit Zeit. Ein Gerüst musst du haben, das Gerüst haben wir. Und Serge Gnabry und Leroy Sané sind eh Idealisten. Das sind andere Gesichter. Gesichter wie Manuel Neuer, Thomas Müller, die laufen eben nicht hier über Marienplatz und die findest du einfach so. Da muss man auch wachsen, dem muss man die Verantwortung geben. Aber mit Josh Kimmich haben wir einen, der das tragen kann.
Ich glaube tatsächlich, was vor allen Dingen Thomas Müller angeht, ist das eine Wahnsinnsaufgabe. Zeichnet aber in erster Linie Thomas Müller aus, ihn als Typen zu ersetzen. Also Stefan, du wirst es kennen. Also wenn ein Spiel vorbei ist, Thomas Müller kommt immer zum Interview. Du brauchst nur schnipsen und das ist nun, das wissen wir hier in der Runde, nicht bei jedem Fußballspieler so, wenn man ihn nach dem Spiel zum Beispiel anfragt, Thomas Müller ist da und zwar egal, ob der FC Bayern 5-0 gewonnen hat oder 0-3 verloren hat. Er ist da und steht Rede und Antwort uns das mit seiner rhetorischen Qualität, das ist völlig außergewöhnlich und vor allen Dingen aber eben auch dieser Klarheit. Da also jemanden zu haben, der nicht nur auf dem Platz, das kann man Jamal, Musiala und Co. natürlich zutrauen, muss man ihnen zutrauen, aber der eben auch außerhalb des Platzes als Gesicht, als Sprachrohr dieser Mannschaft agiert, ist eine ganz schwere Aufgabe. Da ist Joshua Kimmich einer, der das in etwas anderer Art und Weise sicherlich verkörpern kann. Manuel Neuer war ja auch nie ein Lautsprecher, der hat halt wahnsinnig laut Paraden und was es noch dazu gehörte, gefeiert, weil er einfach der beste Torhüter aller Zeiten gewesen ist. Aber diese Rolle, diese Fußstapfen, die Thomas Müller gerade, was dieses Verbale, was dieses Sprachrohrige angeht, hinterlässt, die sind riesig.
Ja, vor allem auch. Was ist denn die größte Motivation, weil wir gerade über Thomas Müller ein bisschen reden und Manuel Neuer, was ist die größte Motivation, Stand jetzt für die Saison für die beiden? Das ist doch das Finale zu Hause in München.
Das kann nur das Champions-League-Finale sein, genau.
Genau, also sollte Motivation für den ganzen FC Bayern sein, logischerweise. Aber das ist doch was ganz, ganz Besonderes für die zum Bayern. Abschluss vielleicht einer Karriere, vielleicht endet das ja auch nächsten Sommer, dort im Mai nochmal zu stehen und zu sagen, wir spielen nochmal ein Finale Champions League in München. Wäre das nicht ein genialer Abschluss? Also die Antwort werden ja bekommen. Vielleicht machen sie auch noch mal ein Jahr länger. Aber ich glaube, so weit gucken die gar nicht. Ich glaube, die beschäftigen sich gar nicht mit einer Vertragsverlängerung. Oder dass sie nächste Woche zum Max kommen und sagen, Max, komm, lass uns mal reden über eventuell noch ein Jahr. Ich glaube, die sind so fokussiert auf dieses Finale da Horm, dass sie sagen, das wollen wir erst mal machen. Und da wollen wir erst mal hinkommen, bevor wir über was anderes...
Stefan, ein wunderbarer Gedanke, muss man sagen, an der Stelle von dir.
Ganz kurz.
Ja, willst du noch anbauen, schnell? Aber mal schnell, wir müssen noch mal...
In die Werbung, sieben Minuten. Ganz kurz, Thomas Müller, wie viel Thomas Müller haben wir in der Bundesliga? Das ist, also Thomas Müller ist ein Unikat par excellence und das zu ersetzen ist immer schwer. Ob es ein Fußballer ist wie Jamal oder ein Unikat mit allem wie Thomas Müller. Das ist eine große Aufgabe und ich kann auch nicht sagen, dass wir das schaffen.
Es macht großen Spaß, deswegen machen wir natürlich noch ein bisschen weiter, wie du schon gesagt hast. Jetzt machen wir eine kurze Pause. Gleich müssen wir reden über Tah. Was ist da, was hat da nicht funktioniert? Kommt der im nächsten Jahr? Und Musiala natürlich, ne? Auch noch eine Verlängerung. Also, es gibt noch einiges zu besprechen und zu tun. Wir sind gleich wieder da. Ja, weiter geht's hier. Immer noch wunderbare Stimmung im Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Stahlwerk. Doppelpass Hajo von Hallen und Ben. Und bevor es weitergeht mit Max Eberl und der einen oder anderen Vertragsverlängerung, kurze Werbung in eigener Sache. Doppelpass on Tour. Wir sind am 7.10. wieder unterwegs, fangen in Unna an, haben dann 19 Shows bis Ende des Jahres. An meiner Seite Mario Basler, wie immer, Matze Knob wird dabei sein. Und wenn Sie mal Geschichten hören wollen, die wir nur in der Werbung besprechen, dann kommen Sie dahin. So. Ja, mit dir, ja. Also, macht Spaß. Max, wir waren eben bei den ganzen Personalien. Musiala, die schwierigste Aufgabe. Viele sagen ja, okay, das ist das Gesicht des FC Bayern. Der muss unbedingt bleiben. Über seinen sportlichen Wert haben wir am Anfang der Sendung gesprochen. Wie ist der Stand?
Erstmal zu der Aussage, Ausrufezeichen. Wir wollen verlängern, das ist kein Geheimnis. Ja. Und ich habe mich auch an einer oder anderen Stelle schon mal geäußert dazu. Die Gespräche haben schon mal angeteasert, werden jetzt auch intensiviert werden. Also ich werde nicht auf der faulen Haut sitzen, wie Manuel das vermutet, dass ich jetzt hinterm Schreibtisch einschlafe und nur zu den Spielen komme. Also gibt's
das musst du mit ihm klären.
Das werde ich mit ihm auch besprechen.
Ja, ja.
Das muss er wissen. Und, aber dass wir verlängern wollen. Jamal soll wie Josh einer der Gesichter der nächsten Jahre werden. Anders wie Thomas Thomas Müller, anders wie Manuel Neuer, andere Positionen, andere Menschen. Aber das soll ein Aushängeschild von Bayern München
sein. Wie schwierig wird das? Was glaubst du? Was sagt dein Gefühl?
Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig, aber es ist nicht unmöglich, weil Jamal bei Bayern weiß, was er hat. Er ist hier groß geworden, er hat sich die ersten Meriten verdient, er hat sich auf dieses Niveau gebracht. Wir als Verein sind extrem ambitioniert, das weiß er, er möchte Titel gewinnen. Natürlich kannst du bei dem Regal noch zu dem einen oder anderen Verein gehen, der auch nicht so unbekannt ist und wo man auch ordentliches Geld verdienen kann. Aber Bayern München, und das ist unser Ziel, wollen schon mal Musiala behalten.
Jetzt wollt ihr eigentlich sparen oder einsparen, hast du gesagt, bei den Gehältern.
Ja, du musst halt,
wo ist die Schmerzgrenze
bei deswegen, Ihnen? Deswegen ist es ja interessant. Also bei uns laufen Verträge aus. Nächsten Sommer haben wir darüber gesprochen. Verlängern ja, nein. Und alleine mit Verlängerungen, wo du eben weniger Geld bezahlst, sparst du Geld ein, um es vielleicht woanders investieren zu können. Mhm. Also natürlich werden wir weiter Gehälter bezahlen müssen, die im gewissen Top-Regal sind, aber vielleicht eben nicht mehr in der Breite.
Stefan, ihm mehr geben als Kane?
Also erstmal zur Schmerzgrenze, das besprechen wir gleich wieder in der Werbung. Da wird es ja immer spannend. Aber natürlich gut, muss ja. Der FC Bayern mit ihm verlängern, ist überhaupt keine Frage. Aber er wird mit Sicherheit auch andere Angebote bekommen. Aber so junge Spieler, er ist 21, sollten nie vergessen, wem sie auch etwas zu verdanken haben. Na, und das ist ja nun mal der FC Bayern, die ihm vertraut haben, ihm die Möglichkeit gegeben haben, ihn weiterhin fördern und fordern. Das sollten solche Spieler nicht vergessen. Und er wird mit Sicherheit im Laufe seiner ganzen Karriere, was noch 14, 15 Jahre dauern wird, mit Sicherheit noch die eine oder andere Möglichkeit haben, den Verein eventuell zu verlassen oder zu wechseln. Aber dem Rat würde ich Musiala nicht geben. Ich würde ihm schon den Rat geben. Ich meine, läuft noch bis 26, doch noch weiterhin bei Bayern München zu bleiben für die eigene Entwicklung, um wirklich der perfekte Spieler zu werden.
Gibt ja auch die Möglichkeit, ihn zu überzeugen, indem man ihm eine Ausstiegsklausel anbietet. Was ja eher Bayern untypisch wäre, aber.
Ja, aber das besprechen wir in der Werbung.
Wieso rettest du Max jetzt?
Nein, dann mach weiter,
verstehe ich nicht.
War das eine Frage?
Wären wir denn als FC Bayern bereit, Jamal Musiala ausnahmsweise eine Ausstiegsklausel anzubieten?
Also Bayern München Ausstiegsklausel ist eher ungewöhnlich, wie du es gerade selber gesagt hast. Das ist jetzt nicht das Ziel.
Warum eigentlich du?
Bitte?
Warum eigentlich?
Ja,
weil du dann immer bei
Bayern München, also nochmal, es gibt ja schon...
Weil du dann nicht handeln kannst, sondern...
Es ist ja schon Bayern München, das ist jetzt in Gladbach waren Ausstiegsklauseln logisch, weil die Spieler oft gesagt haben, wir kommen zu dir, weil wir dir uns entwickeln wollen und dann vielleicht zum ganz großen Verein gehen. Ja, Bayern München ist ein ganz großer Verein, da sind Ausstiegsklauseln eher untypisch. Und andersrum, das muss ich jetzt auch fairerweise sagen, auf dem Parkett, wo wir uns dann bewegen würden bei Musiala, wenn der sagt, ich möchte 2036... dann doch noch mal woanders hinwechseln. Dann wird man da auch eine Lösung finden.
Also was machst du denn 2036? Dann?
Ich sitze vielleicht hier.
Da musst du aber erst mal...
Da
sind noch ein paar andere.
Ich würde erst mal vorlesen, wie
Stefan... Sehe ich so alt heute aus? Ist irgendwas mit mir? Also, ja, jetzt Spaß beiseite.
Ja. So. Also wenn jetzt Wirtz und Musiala nicht eingetauscht werden... dann bleiben ja nur noch absolute Top-Clubs im Ausland übrig für Musiala. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Musiala in Deutschland irgendwo einen anderen Verein sucht.
Als Nein, das glaube ich auch nicht.
Das ist ja mal klar.
Nein.
Dann geht es letztlich um das Schlaraffenland in der Premier League oder es geht um Real Madrid. Und dann bin ich aber aus sportlicher Sicht und aus persönlicher Sicht wieder ganz bei Stefan Effenberg. Dann ist in dem Alter durchaus noch eine gute Wahl zu treffen, noch 2-3 Jahre beim FC Bayern zu spielen. Und dann ist immer noch Zeit, die Karriere nochmal zu empowern. Also insofern, ganz klar, da geht's darum, bleibt Musiala beim FC Bayern oder geht er zu einem Verein wie Real Madrid oder in die Premier League? Eine andere Möglichkeit sehe ich doch gar nicht. Das liegt doch auf der Hand, glaube ich.
Ja. Punkt.
Seid ihr euch einig? Wow, das ist ja mal was, ne? Katja, du stehst da wieder. Ich gebe jetzt mal zu dir einfach rüber hier. Hier ist Einigkeit in der Runde.
Gibt's doch nicht.
Wir haben noch ein bisschen, aber...
Ja, ist schön. Mal gucken, ob wir gleich dann noch ein paar spannende Antworten auch aus der Runde von hier befragt rausbekommen. Wir haben erstmal Leon da, offensichtlich Bayern-Fan, der schon ganz gespannt darauf wartet, auch ein paar Antworten geben zu dürfen. Es geht erstmal darum, wie er, das heißt wie du, die Transferperiode der Bayern siehst, also von Max Eberl. Wir bleiben erstmal bei den Neuzugängen. Ja. Ist das alles so gelaufen, dass man sagen kann, hey, die Bayern, die werden auf allerhöchstem Niveau, so wie man sich das als Fan vorstellt, agieren können oder sind Wünsche offen geblieben?
Nee, vor allem auch mit Palinha haben wir diese Holding Six gewonnen. Auch für die Champions League, glaube ich, wird es sehr wichtig werden für die Zukunft auch. Und ja, der Olysee erinnert mich auch wegen an den jungen Robben Ribéry von früher, finde ich. Ja, Ito, schade, dass er sich verletzt hat. Aber ja, hat er Herr Eberl auf jeden Fall gut eingekauft und sind, glaube ich, die Bayern-Fans alle sehr gut zufrieden.
So, was die Zugangsseite angeht, jetzt was die Abgangsseite angeht, da haben wir uns eben auch schon mal unterhalten und da hat er gesagt, ja gut, also Matthijs de Ligt, da hätte ich noch eine Frage an den Herrn Eberl.
Ja, habe ich eine Frage. Ja, ich finde de Ligt gutes Alter und hat immer konstant abgeliefert und ja, warum wir den eigentlich abgegeben haben. Ja, Kim und Upamecano haben trotzdem ab und zu mal einen Fehler drin gehabt und ja, deswegen meine Frage, warum wir den de Ligt ja, trotzdem...
Hast du de Ligt gegen Deutschland gesehen?
Das eine Spiel, ja.
Ja, siehst du. Ich helfe dir mal gerade ein bisschen.
Danke, danke.
Nee, aber bei Bayern war der de Ligt, finde ich, sehr konstant und hat eigentlich keinen Fehler gemacht und ja, fand es schade, dass er jetzt abgegeben wurde. In einem guten Fußballalter.
Ich hab's ja verfolgt, ich habe auch die Petition verfolgt, ich habe gesehen, dass sehr viele Menschen sich mit Matthijs identifizieren konnten oder können. Und trotzdem muss ich als Verein irgendwie die Entscheidung fällen. Wir haben uns dazu entschieden, wir müssen auch einen Spieler verkaufen. Wir waren offen bei Spielern, nicht bei jedem. Aber es gab Spieler, wo wir Offenheit gehabt haben. Das ist eine Fliege hier, das ist der Licht.
Es gab Offenheit. Das liegt am Licht hier.
Das liegt am Licht, ja, genau.
Am D-Licht.
Ja, ja. Da haben wir eben Spieler auch abgeben müssen. Bei Matthijs war es eben so, dass wir gesagt haben, wie wir Fußball spielen wollen. Sorry, dass ich es jetzt zum dritten Mal sage, aber mit diesem doch aktiver, höher zu verteidigen, war bei Upa und Minje haben wir uns wohler gefühlt, weil sie Schnelligkeit haben, weil sie sehr gut verteidigen können, wie Matthijs auch. Aber da gab es eben ein Angebot. Er war ein Stück weit offen dafür zu dem Wechsel zu Man United. Und deswegen haben wir alle dann eine Win-Win-Situation gehabt. Wir haben verkaufen können. Matthijs ist zu auch einem großen Verein gegangen. Und das heißt nicht, dass Matthijs schlecht ist oder ein schlechter Mensch ist, irgendwas. Aber die Entscheidung müssen wir halt irgendwo an irgendeiner Stelle fällen, auch wenn es mir dann für den Fan leid tut. Aber am langen Ende hoffe ich auch, dass ihr uns dann feiert, wenn wir erfolgreich sind, auch ohne Matthijs.
Auf jeden Fall, ja.
Zufriedenstellend?
Ja.
Was soll er jetzt anderes sagen? Leon, vielen Dank. Auch dein Applaus. Dankeschön.
Aber Ito wurde deswegen geholt, weil er auch dem Spielsystem von Company am nächsten kommt? Oder war das schon vorher?
Nee, wir wollten auf jeden Fall auch einen Linksfuß haben in der letzten Reihe. Wir haben mit Alphonso Davies und Rafa zwei auf der Linksverteidigerposition, aber den Innenverteidiger raus haben wir nur Rechtsfüße. Und für uns war es schon wichtig, auch in der letzten Reihe einen Linksfüßer zu haben, weil du einfach andere Winkel hast, Spieler auf Positionen anspielen zu können. Dann war natürlich die Personalie offen, was passiert mit Alphonso Davies.
Was ist mit dem denn eigentlich?
Bleibt der, geht der? Ja gut, wir haben uns erstmal entschieden, nicht zu verlängern. Jetzt ist er im nächsten Jahr vertragsfrei. Da wird man sehen, was passiert. Momentan muss er um seinen Platz kämpfen mit Rafa Guerreiro zusammen. Wenn Hiroki kommt, ist dann noch einer da, der das spielen könnte. Also wir versuchen eben auch, wenn man darüber sieht, Umbruch gelungen, ja, nein. Wir versuchen schon ein paar Dinge perspektivischer anzugehen. Und deswegen, Hiroki ist ein unterschätzter Spieler für mich. Bei VfB Stuttgart war er einer der Leistungsträger. Ist ein sehr guter Zweikämpfer, sehr guter linker Fuß, also anders als du. War schnell und konnte lang laufen. Und natürlich muss man fairerweise sagen, der hat wirkliche Tore geschossen. Der hat kein Phantomtor geschossen.
Ja. Oh. Oh.
Oh. Ja. Hallo. Wie viel hattest du ausgelobt?
10 Euro.
Max Eberl hat gerade 9 Euro reingetan, jetzt gerade 10 Euro von mir gewonnen.
Alex, lass mich.
Das ist ein Mann, der kann den FC Bayern noch wieder richtig zum Geld führen.
Der macht ja viel hier, sensationell.
Ja, aber du musst auch bezahlen. Oder hast du nicht?
Also, pass auf, dann sage ich.
Es geht ja an Max.
Darf ich?
Nein, es geht ja nicht. Nein,
Entschuldigung, ich leite noch die Sendung.
Entschuldigung.
Zumindest noch die nächsten 10 Minuten. Ne? Darf ich auch eins dazu sagen, wenn ich zu dem Phantomtor, dann ist auch Ruhe. Ne? Ich habe nach 30 Jahren wirklich gesehen, er war nicht drin. Okay, ist das in Ordnung jetzt für euch? So, es tut mir leid. So, an der Stelle.
Also ganz kurz zur Erklärung.
Nee, ich wollte aber was fragen.
Entschuldigung, ich erkläre nur kurz. Ich habe gesagt, es gibt 10 Euro, wenn das Wort Phantomtor hier untergebracht wird. Es ist passiert.
Und dann auch von Max. Du hast aber nicht Max gemeint.
Der
hat uns
der
gemeint.
Traut sich.
Gewinne ich mit Upamecano und Kim die Champions League?
Möglich ist es, weil
das war
beide.
Eine gute Frage. Guck mal, eine ernste Frage.
Richtig gute Frage.
Hallo.
Beide haben definitiv das Potenzial. Beide haben es aber in der vergangenen Saison nicht abgerufen.
Also ja oder nein, hallo?
Ich muss sagen, Naja, wenn ich das wüsste, dann müssten wir die Champions League nicht mehr spielen. Dann müsste ich mich da Dienstag nicht
hinstellen. Traust du ihn zu?
Ich traue es ihnen zu und trotzdem bin ich verwundert, dass es nicht noch einen Transfer auf der Position gegeben hat. Ich hab, ja. So. Offensichtlich gab es ja auch Ideen. Ich habe in der Sommerpause Langeweile gehabt und mal geschaut, was der FC Bayern in den Transferfenstern gemacht hat, wenn sie mal nicht Meister geworden sind. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch aus dem Kopf hinkriege. Damals 2007, glaube ich, ist Stuttgart Meister geworden und es kam Franck Ribéry, dann wurde zwei Jahre später Wolfsburg Meister und es kam Arjen Robben, also immer absolute Hammertransfers. Dann kamen diese beiden Dortmund-Meisterjahre, erst kam Manuel Neuer und dann wahrscheinlich immer noch unterschätzt, aber Champions League Gewinn bringt Javi Martinez. Und ich habe mich gefragt, gibt es so einen Hammer-Transfer, einen Champions League Gewinnbringenden in dieser Saison? Ich hätte gedacht, dass er auf der Innenverteidigerposition kommt. Mhm. Vielleicht ist er woanders gekommen. Wir sind dann am Ende der Saison.
Nee, er ist ja nicht gekommen. Ne? Darüber müssen wir nämlich gleich noch reden. Ne?
Also Michael Olise ist gekommen und ich glaube, das ist ein Spieler, der eben wie ein junger Ribéry, ein junger Robben eben Außergewöhnliches leisten kann. Also wir haben einen Spieler bekommen, der in der Premier League sehr, sehr hoch gehandelt war und das zeigt eben auch immer noch, wie attraktiv Bayern München ist. Das möchte ich auch mal unterstreichen.
Okay, also ne? Großes
Ab
Ziel
in die Werbung. An der
Stelle. Wir reden gleich nochmal drüber. Also was ist mit Leverkusen? Nee, was ist mit deinem Freund Fernando heißt er, ne? Fernando und was ist mit Jonathan Tarbaum? Hat das nicht geklappt? Vorher nochmal, und das muss ich jetzt echt ablesen. Schauen Sie mal hier vorne, das gibt es nämlich zu gewinnen. 20 hochwertige Handtücher unseres Partners erwinmüller.de können Sie für sich und Ihren Verein bekommen, wenn Sie anrufen. Das ist bestehend aus einem Hand- und einem Duschtuch aus 100% Baumwolle. Ne? Ja, guck mal. Ne? Ja. Und der steht, Sie lassen sich vollständig mit Ihrem Namen sowie den Vereinsnamen und Logo personalisieren. Also anrufen 01379 50 60 77 oder eine SMS mit dem Kennwort Handtuch an die 99699. Also gleich nochmal Jonathan Tah und Fernando Caro mit Max Eberl und meiner Hunde. Bis gleich. Zurück hier im Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Stahlwerk. Doppelpass. Und da Sie ja uns seit über 2,5 Stunden verfolgt haben, wissen Sie ja, es war ja gerade eine kurze Unterbrechung, eine Pause. Und Steffen Effenberg und Max Eberl haben sich zurückgezogen, um über den nicht zustande gekommenen Transfer von Jonathan Tah zu sprechen. Und du weißt, ob es wirklich an diesen 5 Millionen gescheitert ist, die kolportiert werden.
Nee, weiß ich nicht.
Wollen wir Max fragen?
Ja.
Warum hat es nicht geklappt?
Ja, ich habe mich schon mal dazu geäußert. Wir haben verhandelt, wir haben uns die Gedankenwelt gemacht. Ich habe es in der ganzen 2,5 Stunden schon mal gesagt.
Es gab eine Deadline, ne?
Es gab von Leverkusen eine Deadline, es gab einen Preis, den sie haben wollten. Das konnten wir beides nicht erfüllen. Und dann haben wir ganz sauber schriftlich nicht? Abgesagt, weil wir es uns nicht leisten konnten.
Und die Zeit, warum die Deadline? Oder warum?
Weil die innerhalb von 48 Stunden waren. Das war für uns zu knapp. Und wir, das ist ja der Punkt, wir haben nicht die Einnahmen generiert, die wir machen wollten, um Jonathan uns leisten zu können.
Kommt der nächstes Jahr?
Bis jetzt hat er im Sommer 25 keinen Vertrag mehr. Und natürlich
muss sich
um so einen Spieler, auch ein deutscher Nationalspieler, der bei Leverkusen eine richtige Führungsrolle übernommen hat, letztes Jahr eine extrem wichtige Rolle in Leverkusen gespielt hat, der unseren Innenverteidigern auch helfen würde.
Ja.
Schlussstrich. Ich bin mit Minje, mit Upa sehr, sehr glücklich und es geht um Vertrauen. Das Vertrauen müssen wir den beiden geben, weil sie haben herausragende Qualität.
Ja, aber du brauchst ja trotzdem einen mehr. Ja, ist auch okay, finde ich gut. Also gibt es einen Deal für nächstes Jahr?
Nein.
Gibt es noch nicht?
Gibt keinen
Deal. Gibt es eine Deadline für den Deal?
Wenn er irgendwo unterschreiben möchte, dann gibt es eine Deadline. Bisher gibt es keine Deadline.
Okay, und dann noch, war Fernando Caro deswegen so sauer oder warum ist er so sauer?
Wie lange
ist er immer noch so? Habt ihr gesprochen?
Die Sendung ist gleich zu Ende. Lass uns nicht mehr darüber reden. Das war ein
Scharmützel. Habt ihr gesprochen?
Nein. Also wir haben uns noch mal gesehen bei der Auslosung und da hat Fernando mir gesagt, er ist, seitdem ich den Wirtswechsel von Köln nach Leverkusen kommentiert habe, in Gladbach sauer auf mich. Wobei ich aber im Kicker gesagt habe, ich habe sogar Verständnis für den Wechsel, weil normal im Westen gab es so ein Agreement, dass wir die Spieler nicht abwerben. Ich habe im Kicker gesagt, ich habe Verständnis für den Wechsel, weil ein A-Jugendspieler vom 1. FC Köln zum Lizenzkader nach Leverkusen wechselt, ist ein anderer Wechsel als ein Jugendwechsel, deswegen habe ich Verständnis dafür. Seitdem war er böse auf mich, aber ist egal.
Also Max, ich bin jetzt mal bei dir, ne? Ich darf das zwar nicht, soll eigentlich moderat sein, aber ne? Ich finde, das kann man auch unter vier Augen besprechen, das muss man in der Öffentlichkeit machen. Sind wir uns einig? Nein. Okay. Katja,
bitte. Große Zustimmung in der Runde.
Ja, weil die wissen gar nicht, wovon ich rede scheinbar. Also gut.
Wir haben ein paar Spenden zu verkünden. Wir haben jetzt nicht nur Spenden erhalten heute von Max Eberl, der fleißig in unser Sport 1 Phrasenschwein mal reingeworfen hat. Nein, ist wirklich ein bisschen was zusammengekommen. Also ich versuche da einmal durchzufliegen. Gerne auch mit ein bisschen Applaus. Volker, Moritz und Carlo haben gespendet. Michi Schindy, Andreas Lau, der VfB Fanclub Rauer Erbrach, Bellhäuser Rainer, Vertriebsteam der Rewe Dortmund, Kevin Kivini, Kit, der Papa von Carlo, Theo und Tilda, Herr und Frau Saalmann, Praxis Schmidtkart, Maschmann aus Hamburg, Schimkart, meine Güte, du musst es richtig wissen.
Schimkart.
So, weil da wurde nämlich richtig,
und Maschmann, ja,
richtig gespendet, 1000 Euro alleine, genau, von dieser Praxis, deswegen soll der Name auch richtig ausgesprochen werden.
Liebe Grüße, genau.
13er aus Schipperstadt, Josertal und Audertal Freundschaft. Dann haben wir Dortmund, die Freundschaft Roman und Günther, Dortmund und München so. Und die Firma Prima, Prime Deko, Dominik, Knifka, Familie Gott. Tanneberger, Steffi und Nino. Also es ist wirklich ein bisschen was zusammengekommen. 2110 Euro. Vielen Dank dafür. Hallo. Das ist aller Ehren wert. So, dann haben wir es ja immer zum Abschluss auch, dass wir nochmal die Frage der Woche natürlich von Ihnen auch beantwortet haben wollen. Wir wollten von Ihnen wissen, wie Sie die Transferperiode von Max Eberl bislang bewerten. Die Arbeit, neuer Trainer, veränderter Kader, macht er die Bayern besser? Das haben Sie bei uns am Dopafon gesagt.
Meiner Meinung nach macht Max Eberl einen Top-Job, wie bei seinen bisherigen Stationen in Gladbach und Leipzig. Und auch dieses Mal hat er einen wunderbaren Job gemacht. Die Verpflichtung von Kompany wird sich als Glücksgriff erweisen. Und die Mannschaft ist stark genug, um auch dieses Jahr in allen Wettbewerben oben mitzuspielen.
Also im defensiven Mittelfeld mit Palinha wurde sehr gut eingekauft. In der Offensive sind die Bayern Weltklasse. Doch die Innenverteidigung ist und bleibt ein absolutes Sicherheitsrisiko. Minjay und Upa sind immer für einen Fehler gut, ob es Kiel ist, ob es Wolfsburg ist. Und ich will gar nicht wissen, was kommt, wenn Real Madrid mal in der Allianz Arena zu Gast ist.
Ja, sicherlich hat Max Eberl den Verein besser gemacht. Es wurden gute Transfers getätigt. Aber was viel wichtiger ist, Max Eberl hat den Verein wieder in ruhiges Fahrwasser gebracht.
Ja, Max. Schönes Feedback, oder?
Ja? Danke.
Also.
Habt ihr die drei gefunden?
Nein. Du gehst mit einem Sieg heute nach Hause, du gehst mit positivem Feedback nach Hause. Guck mal, was soll ich machen? Ich gehe hier raus und weiß, mit links kann ich nichts. Ich habe ein Phantomtor geschossen. Also, so siehst du, es könnte auch anders laufen. Nein, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht mit euch. Katja, herzlichen Dank an dich. An die Runde natürlich, ne? Ganz besonders an Max, viel Glück, danke, viel Erfolg für die ganze lange Saison, es dauert ja noch ein bisschen. Alex, dir viel Spaß in Madrid, ne? Du gehst gleich los, Champions League.
Hier stehen jetzt ein paar Flugzeuge rum. Ne?
Ja, guckst dir vernünftigen Fußball an, ne? Wie wir festgestellt haben heute. Ne? Jörg, danke, Kumbi, Stefan, wir sehen uns in Hamburg auf dem Kaffee, wie immer, ne? An der Stelle. Und nächste Woche wieder Florian König hier. Florian hatte übrigens Geburtstag vor 3 Tagen. Ne? Ja, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Nee, gestern, warte mal, Entschuldigung. Ich höre gerade gestern. Also, er hat auf jeden Fall Geburtstag. So. Und feiert in Baku. Schöne Grüße dahin. Vielen Dank ans Publikum, ihr wart super. Danke. Schönen Sonntag. Tschüss.